Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und heute ist alles anders, denn heute sind wir live in Darmstadt und ich begrüße alle herzlich, die gekommen sind. Hallo. Ja, jetzt haben wir ja über 50 Sendungen durch. Das ist schon eine ganze Menge Holz. Nahezu alle zwei Wochen schlägt diese Sendung auf und wir dachten uns, jetzt machen wir mal was ganz anderes. So richtig neu war die Idee nicht, aber es dauert ja dann immer eine Weile, bis sowas dann auch tatsächlich mal zur Realisierung kommt, auch wenn ich immer sehr drauf gedrängt habe. Aber das ist etwas, was ich auch schon gelernt habe hier in meinen Zeiten als Gast bei der Raumfahrt, dass die Dinge dann doch immer sehr lange brauchen und die müssen immer sehr sorgfältig geplant werden. Klar. Und da müssen dann sehr viele Gremien auch zustimmen und dann haben wir noch irgendwelche Einwände und dann muss das nochmal umgeplant werden und dann klappt auch mal ein Start nicht, den man eigentlich schon ins Auge gefasst hatte. Also fast wie im richtigen Leben. Aber am Ende ist es dann doch immer ganz toll und deswegen sitzen wir jetzt hier und auch tatsächlich mit der ursprünglich geplanten Crew-Besatzung und ich begrüße hier als Mitastronauten auf meiner kleinen Reise Volker Schmidt vom DLR und Rainer Kreske.
Hallo Tim. Schön, dass wir mal wieder hier sitzen und ein bisschen so unter uns über Raumfahrt plaudern können, finde ich klasse.
Ja, wir haben ja schon mal geplaudert und du bist ja in gewisser Hinsicht ein bisschen schuld. Du weißt warum?
Ich ahne ja.
Ja, ich bin ja mal mit meinem kleinen Privat-Podcast-Koffer mal vorbeigekommen und dachte mir, ich klopfe mal so bei der Raumfahrt an und guck mal, was sich alles so erzählen lässt. Ich habe jetzt auch noch auf der Fahrt hierher mir die Sendung nochmal angehört, was du mir damals alles schon so mitgeteilt hattest. Und da war ich ja noch ein totaler Raumfahrt-Newbie. Mittlerweile kann ich ja schon richtig angeben, so, weil man lernt ja eine ganze Menge. Und Raumzeit ist auf jeden Fall auch immer so ein Format gewesen, wo, sagen wir mal, das Lernen auch sehr im Vordergrund steht. Das ist ja grundsätzlich eigentlich bei so einem Format so. Aber hier war das für mich wirklich auch eine sehr interessante Reise, wie man dann eigentlich so mit seinem typischen Basiswissen, mit dem man so gemeinhin ausgestattet ist, sich so langsam peu à peu in den Orbit hinaufschaukelt. So, und genau, so. Und unser Podcast hat das ja dann so ein bisschen ausgelöst. Ich fange dann auch gleich mal mit dir an. Vorstellen müssen wir dich ja trotzdem, weil bei Raumzeit selber warst du ja noch nicht dabei. Du bist bei der ESA, genauer beim ESOC. Genau, und du sorgst dafür, dass die Dinger nicht runterfallen.
Kann man so sagen, ja. Also ich arbeite in einem problematischen Arbeitsplatz. Zunächst mal gibt es da 4 astronomische Forschungssatelliten. XMM, Integral, Herschel und Planck. Das sind teure Hightech-Geräte, die von Ingenieuren betreut werden müssen. Dann gibt es da Wissenschaftler, die wollen diese Forschungsinstrumente gerne benutzen, um die Daten zu produzieren, die sie gerne haben wollen. Und ich bin so eigentlich das Bindeglied zwischen diesen beiden Parteien. Ich sorge dafür, dass der Satellit das macht und das beobachtet, was die Wissenschaftler gerne sehen wollen. Und in meinem Team sind wir vollkommen einer Meinung, wir könnten die Satelliten auch problemlos ohne Wissenschaftler betreiben, aber trotzdem... Ja, wir hätten da genug zu tun, echt, da käme keine Langeweile auf. Aber wir möchten gerne, dass diese Dinger den Nutzen bringen, den man geplant hat, nämlich die sollen Kultur produzieren, die sollen Wissenschaft produzieren und das machen wir. Das ist unser Job bei ESOC. Mhm.
Ja, außerdem bist du ja auch ansonsten immer ein munterer Gesprächspartner und wirst du durch die Veranstaltung durchgereicht. Weil du dich ja auch so, sag mal, so ein bisschen mehr mit der Historie der Raumfahrt speziell auseinandergesetzt hast. Da reden wir bestimmt auch gleich nochmal ein bisschen drüber. Und das war ja auch so ein bisschen so ein Teil der Motivation heute hier auch das Thema so ein bisschen zu umschreiben. Festnageln würde ich jetzt mal nicht sagen, weil wie das immer so ist, am Anfang eines solchen Gesprächs weiß man gar nicht so richtig, wo man dann am Ende landet. Aber natürlich sind diese ganzen Mythen, die sich so um die Raumfahrt ranken, auch immer ein wichtiges Begleitthema, dem Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Komme ich mal zu Volker. Hallo.
Hallo.
Tja, willkommen bei Raumzeit. Du bist beim DLR und zwar genauer beim DLR Raumfahrt Management in Bonn. Ja. Das sind schon mal interessante Informationen, dass es sowas auch gibt. Wir hatten ja hier schon einige Gesprächspartner vom Raumfahrtmanagement. Das waren übrigens mit die überraschendsten Gespräche bei Raumzeit für mich und in gewisser Hinsicht auch für die Hörer. Überraschend, weil sie nicht nur überraschend interessant waren, sondern auch immer überraschend lang. überhaupt habe ich so die Erkenntnis gewonnen, dass umso unwirklicher das der Titel von irgendetwas ist, ja, umso spannender ist dann das Thema am Ende. Was ist denn deine Aufgabe beim Raumfahrtmanagement?
Also wir haben spannende Themen. Natürlich, und meine Aufgabe im Raumfahrtmanagement ist in der Abteilung für bemannte Raumfahrt, ISS und Exploration. Dort die Betreuung des ATVs, des also praktisch europäischen unbemannten Raumtransporters. Den betreue ich seit 2001 dort. Und darüber hinaus leite ich dort die Fachgruppe ISS und wir bereiten jetzt aktuell mit den ESA-Kollegen gerade die Mission von Alexander Gerst für kommendes Jahr vor. Nicht nur praktisch von der ESA-Seite her gibt es ja einen Haufen Experimente aus dem ELIPS-Programm. Das Forschungsprogramm oder Nutzungsprogramm für die Raumstation, sondern eben auch sehen zu, dass Gerst dann vom nationalen Bereich her, also vom DLR selber, Experimente und Tätigkeiten praktisch beigestellt kriegt, um so ein bisschen den nationalen Charakter der Mission auch zu betonen. Es ist natürlich eine ESA-Mission, aber ist der erste Deutsche seit langer Zeit, seit Thomas Reiter in 2006, und das wollen wir natürlich ein bisschen hervorheben. Ja, und wir beschäftigen uns natürlich auch mit Projekten, die, sagen wir mal, rund um Raumfahrt, also vis-à-vis Industrie, vergeben Aufträge, vergeben Zuwendungen an Institute und Universitäten. Und das rundet unser Feld so ein bisschen ab. Und ich selber bin noch im EUB, im Exploration and Utilization Board der ESA, der deutsche Delegierte. Und da geht es eben auch um Nutzungsthemen für die Raumstation. Also ich sag mal hier jetzt die großen Themen EML, diese Electromagnetic Levitator, ACES ist ein Schlagwort, die Atomic Clock, wer das vielleicht schon mal gehört hat. Das sind Themen, die werden im EUB behandelt und werden dort diskutiert und also fachlich und dann dort auch entschieden und weitergereicht an das nächste Gremium. Da hattest du es eingangs ja schon angesprochen, dass viele Gremien zustimmen müssen und so weiter, und so ist das da halt auch. Ja, und wir vom Raumfahrtmanagement haben eben viele spannende Themen und bewegen uns stark auf der Papierseite, aber die Hardware kommt nie zu kurz. Also ich bin immer bei ATV, oft in Bremen und bin sehr auch interessiert, dass da halt alles entsprechend gut.
Also nur weil das jetzt Management heißt, seid ihr nicht alle so Manager-Typen?
Nein, also die meisten haben ein naturwissenschaftliches Studium hinter sich, haben als Ingenieur gearbeitet oder Physiker, Chemiker. Es gibt eine ganz interessante Ansammlung von Kollegen. Manche sind Biologen, Mikrobiologen, Astronomen, Astrophysiker, ist also alles vertreten, ja.
Was ist denn dein eigener Hintergrund?
Also wie bist du denn selber? Ich bin Raumfahrtingenieur. Habe in Aachen studiert und habe vor dem Studium eine Lehre im Handwerk gemacht. Bin gelernter Metaller, Feinmechaniker. Ja, das ist so mein Hintergrund. Also ich habe die Dinge, die fliegen, auch schon
selbst
auf der Fräsmaschine gehabt, auf der Drehbank, wie es viele
auch DLR schon werden die Kapseln noch von Hand gedreht, direkt vom Management.
Das vielleicht nicht, aber ich sag mal, es hilft schon, ja, wenn es darum geht, technische Dinge zu beurteilen. Ich habe es also immer als Privileg empfunden, praktisch aus dem Handwerk und in der Industrie mal reingeguckt zu haben, damit man Dinge, wenn Probleme besprochen werden, ich sag mal, wenn Ventil nicht funktioniert oder irgendein technisches Problem auftaucht, dass man mitreden kann einfach. Ja. Man muss sich natürlich schlau machen und unter Umständen auch auf Schraubenebene runtergehen vom System, aber es ist hilfreich.
Ja. Ja, ich will der Industrie und den anderen Firmen jetzt nicht Unrecht tun, aber ich habe immer so häufig den Eindruck, dass so man doch häufig so einen Disconnect findet, dass so die da oben, die so entscheiden mit den tatsächlichen technischen Prozessen, die letzten Endes so das Geschäft ausmachen, dann gar nicht mehr so viel zu tun haben und da noch eine ganze Menge irgendwie schiefläuft. Das ist irgendwie etwas, was sich die Raumfahrt eigentlich gar nicht leisten kann und meiner Meinung nach auch nicht tut.
Ja, also ich sehe das ein bisschen differenziert. Es gibt natürlich Extreme auf beiden Seiten, aber ich denke, es braucht natürlich Leute unten an der Basis, die das System herstellen. Und man braucht natürlich auch die Produktsicherungsleute, die Qualitätsleute, die Entwickler vor allen Dingen. Und dann natürlich auch die Leute, die das in der ESA oder in Europa vorantreiben, in Gremien. Ja, die Gremienarbeit ist nun mal da und es sind viele Mitgliedstaaten und viele Programmteilnehmer unter Umständen bei sowas. Und das muss natürlich alles bedacht werden. Und ja klar, es macht's nicht immer einfach. Es ist manchmal auch zäh, ja. Aber am Ende klappt es eigentlich doch erstaunlich gut. Und wenn man guckt, was ich sage jetzt mal ESA und mit ihren Mitgliedstaaten, nehmen wir jetzt mal ATV oder auch ISS, was man da auf die Beine stellt mit vielen Beteiligten. Ja, bei ATV sind es 30 Industriebetriebe aus 10 Ländern und das Ding funktioniert. Ja, also das ist schon, muss ich sagen, also Lob an die Industrie und Lob an die ESA. Die das managen und machen. Ja. Und klar, es mag schneller gehen, wenn man bei NASA zum Beispiel, die haben natürlich nicht so viele Partner, wo sie sich abstimmen müssen, aber vielleicht sind sie nicht mehr effizient wie wir in Europa. Also das mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also ich denke, das kann sich jeder selber bewerten, ja, anhand den Erfolgen, die man sieht. Ja. Geht auch mal natürlich was schief, aber
meistens klappt.
Meistens klappt.
So, aber so ein bisschen mit den Mythen hast du es ja auch. Du bist so eigener Autor im Science-Fiction-Bereich. Bist du, also, was sind deine erste Science-Fiction-Prägung gewesen?
Meine erste Science-Fiction-Prägung, das war seinerzeit Time Tunnel und Raumschiff Enterprise natürlich. Also Raumschiff Enterprise eigentlich. Hauptsächlich. Und dann
also das erste sozusagen, das Ur.
Ja, ja, die Originalserie und dann später natürlich Raumpatrouille, die Kultserie, nach der wir gefiebert haben als Kids, ja. Unglaublich. Und es gab ja damals kein Internet und wir haben natürlich die Romane verschlungen und ja gut, seit den 80er Jahren im Deutschunterricht schreibe ich selber eine kleine Serie mit vielen Unterbrechungen und sagen wir im Stile Raumpatrouille, Wing Commander, Battlestar Galactica, so in dem Genre ist das angesiedelt und macht Spaß. Ich mache viele Lesungen, auch in Planetarien mit Musik dabei und es macht Spaß. Ja, und ich finde das Thema heute hervorragend, also Raumfahrt und Science Fiction und die Mythen, ich finde, es ist höchste Zeit für die Zukunft.
Gut gesagt. Genau. Höchste Zeit für die Zukunft, das wird sich auch so jemand wie Jules Verne gedacht haben, so als er mal gedacht hat, so immer hier nur dieses öde Rumgestapfe auf der Erde mit all der Schwerkraft, das bringt's ja eh nicht. Man müsste ja mal zum Mond und ich bin mir jetzt gar nicht, ich bin ja auch nicht so ein Science-Fiction-Experte, muss ich sagen. Aber mein Eindruck ist immer gewesen, so an Jules Verne macht sich eigentlich eine ganze Menge fest. So, er hat irgendwie schon so diese Schwelle überschritten. Ich meine, es werden auch schon andere in die Zukunft geblickt haben. Also diese konkrete Kopplung auch so der Zukunft und der Technik, das hat sich dort extrem Raum gegriffen und das ist ja eigentlich genau das, was die Science Fiction so ein bisschen ausmacht, dass so die Wissenschaft auf einmal anfängt zu träumen, wie die Dinge denn jetzt eigentlich sein könnte oder zumindest irgendjemand anfängt mal zu erträumen, was denn die Wissenschaft im Prinzip irgendwann mal tun sollte. Und dann war ja dieses Versprechen im Raum so, naja, so ein Mond wäre jetzt mal ganz gut, könnte man jetzt eigentlich mal hinfliegen und die Wissenschaftler haben sich halt noch so mit Raumkrümmung beschäftigt, so, ja, bevor man irgendwie überhaupt nur mal vom Boden abheben konnte. Was ist denn so euer Eindruck, wann im Prinzip die Wissenschaft auch wirklich diese Science-Fiction das erste Mal aufgenommen hat?
Also das war sicherlich auch schon Jules Verne. Also der hatte wirklich eine sehr, sehr gute naturwissenschaftliche Bildung und hat sich überlegt, was aus diesen technischen Lego-Steinen, die es damals schon gab, irgendwie auch zu einem Mondflug passen würde. Und also vieles von dem, was Jules Verne sich da ausgedacht hat, das kann man auch im wahren Leben wiederfinden. Natürlich der Start in einer Kanonenkugel zum Mond lieber nicht. Das ist irgendwie nicht gut für alle Beteiligten. Aber er hat sich wirklich konkrete Gedanken gemacht, wie das in so einem Raumschiff auch vor sich geht. Und da muss man schon Respekt vorhaben.
Was war denn da so realistisch? Also
er hat sich zum Beispiel überlegt, wie der Raumflug tatsächlich so vonstatten geht. Was passiert, wenn sich die Raumkapsel dann dem Schwerpunkt des Erde-Mond-Systems nähert. Das hat er nicht richtig hingekriegt, aber er hat sich da Gedanken drüber gemacht und hat das auch in seinen Roman einfließen lassen. Und er hat das so gemacht, dass man es wirklich gerne liest und dass es wirklich unterhaltsam ist. Also Hut ab, ich lese die Romane von Jules Verne wirklich sehr gerne und das macht wirklich Spaß und man kann da auch das wirkliche Bemühen sehen, also die technische Realität da wiederzugeben, was ihm realistisch erschien, ja. Also das.
Ja, aber vieles kommt einem ja immer nicht realistisch vor. Also ich weiß noch, wie ich mal in meiner Jugend völlig entsetzt einen James-Bond-Film geschaut habe, wo er das erste Mal so ein Navigationsgerät im Auto hat und so ein kleiner blinkender Punkt sagt ihm, wo er ist, irgendwo so mitten in der Pampa.
Wird es niemals geben, hast du gedacht, ne?
Nee, ich war ganz entrüstet und dachte mir so, das geht gar nicht. Ja, so Pfiffikus,
ja,
ne?
Ja.
So, das hatte ich schon verstanden, so dass dafür die Infrastruktur überhaupt nicht da ist. So. Und im Prinzip müsste es ja eigentlich den Wissenschaftlern mit diesem ganzen Science-Fiction auch so gegangen sein. Ja, hier Rakete und so weiter, geht ja gar nicht, das haben wir ja gar nicht. Und der nächste Schritt wäre ja dann, ja, warum eigentlich nicht?
Genau.
Also ich meine, ist jetzt Jules Verne sozusagen daran schuld, dass wir zum Mond geflogen sind?
Sicherlich auch, aber ich glaube, wenn ich da jetzt mal wirklich einen Namen nennen sollte, der schuld daran ist, dass wir zum Mond fliegen, dann ist das Konstantin Tsiolkovsky, der Russe. Dieser Mann ist ein Phänomen, der hat sich 1911 oder so, 1911, ich glaube schon, könnte so um die Zeit rum jedenfalls, der hat sich wirklich überlegt, wie können Menschen ins All gelangen. Und der ist derjenige, der zum ersten Mal die beiden Begriffe Raumfahrt und Rakete zusammengebracht hat. Der war Grundschullehrer, hatte 11 Geschwister, die Eltern waren bettelarm und der hat solche Ideen da im russischen Dorf gehabt. Ne? Der hat sich dann in den Zug gesetzt, ist nach Moskau gefahren, hat sich Mathebücher beschafft, um das konkret auszurechnen, was ihm da im Kopf rumschwirrte. Und dann hat er auch wirklich konkrete Vorschläge gemacht, wie man das umsetzen kann. Er hat erkannt, dass man mit einer Rakete nur dann ins Orbit kommen kann, wenn man das Stufenprinzip anwendet. Das hat er sich damals aus dem Finger gesogen. Ihm ist aufgefallen, dass man flüssige Treibstoffe braucht, um die nötige Energiedichte dahin zu kriegen. Also so viel von dem, was der Mensch sich ausgedacht hat, ist tatsächlich nachher ins All geflogen. Das ist unvorstellbar.
Das heißt, deswegen bin ich da gar kein Wissenschaftler in dem Sinne, oder?
Nee, er war kein Wissenschaftler. Er war jemand wie du und ich. Also hat er keinerlei wissenschaftliche Ausbildung gehabt. Er hatte nur Ideen und wollte die tatsächlich umsetzen und hat alles getan, was in seiner Macht stand, das zu tun. Und er hat wirklich diese ganzen Sachen in Russland auch ans Laufen gebracht. Und solche Leute wie Korolev, der tatsächlich dann den ersten Raumflug umgesetzt hat, der hat direkt von Tsiolkovsky gelernt, hat auch als junger Mann die Bücher Tsiolkovskys gelesen und hat dann draußen am Feld Raketen gebaut, die ihm ständig um die Ohren geflogen sind. Aber er hat es geschafft, diese Dinger wirklich in funktionstüchtiges technisches System zu bringen. Und so funktioniert das eigentlich. Einer muss sagen, das geht und zwar so, kommt die nächste Generation, die macht das dann funktioniert es. Und das ist wirklich beeindruckend. Also dieses Gespann aus Tsiolkovsky und Korolev, Hut ab, also was die geschafft haben.
Ist denn dann, gibt es da überhaupt noch irgendeinen Nachfolger von Jules Verne, der jetzt da jetzt auch literarisch noch nachgereicht hat, bevor dann so diese allgemeine Begeisterung für die Raumfahrt ausgebrochen ist?
Also ich denke mal Asimov und Kubrick vielleicht. Was mich an Jules Verne noch fasziniert, ist dass Jules Verne ja seine Kanonen, sein Geschoss aus Florida gestartet hat. Ach. Eigentlich schon mit der bekannten Inklination und auch wieder im Wasser nachher gelandet. Ja, ist also schon erste praktisch Präjudizien geschaffen hat, ja, für Apollo. Ne?
Da gibt's Bilder in dem Buch, die sehen genauso aus wie die Fotos von der Mondlandung. Also man, genau, sieht im Hintergrund ein Schiff, also ersetzte USS Hornet durch einen Raddampfer, glaube ich. Dann sieht man die Kapsel, die da im Meer dümpelt, und da kommen da Hilfsboote, die den Ex-Astronauten da raushelfen. Das ist ein 1:1 Vorgriff auf das, was tatsächlich passiert ist. Und gerade bei solchen Details, ja, muss ich sagen.
Ja, da muss man sich ja wieder fragen, haben die Amerikaner jetzt sozusagen ihre Raumbasis nur deshalb in Florida gebaut, weil das da sozusagen dort schon beschrieben wurde?
Das glaube ich nicht.
Nee, aber naja.
Nee, es gab da einen greifbaren technischen
Also Moment. Es hätte ja auch noch andere Optionen gegeben, oder?
Für die USA gab es eigentlich nur diese eine Option, kann man so sagen. Also für einen bemannten Flug.
Weil südlich und Wasser daneben.
Ja, weil es war so weit wie möglich südlich und von Meer umgeben, genau.
Ja.
Freie Schussbahn nach Osten, das zählte da.
Okay. Man hat ja mal später auch Vandenberg untersucht, praktisch auf der anderen Seite an der Westküste, und das hat man dann aber für bemannte Starts, glaube ich, verworfen irgendwann. Und ja, ich denke einfach, genau wie in Russland hat man Startplätze einfach gewählt, wo wenig los war, wo Wasser, jetzt in speziellen USA Wasser da ist, um eben die Sicherheit auch entsprechend zu berücksichtigen, das Risiko zu minimieren. Und das fand ich bei Jules Verne extrem faszinierend, muss ich sagen. Ich glaube, er hat sogar in seinem Roman auch die richtige Geschwindigkeit angegeben, die man braucht, um von der Erde zum Mond zu gelangen. Also, wenn ich mich richtig erinnere, weiß ich nicht mehr genau. Aber das fand ich schon bemerkenswert.
Aber die Russen ziehen da jetzt erst nach, ne? So Baikonur und so, dem war das eigentlich egal, dass das alles auf den Boden fällt.
Ja gut, da ist natürlich wenig Besiedelung da in der kasachischen Steppe. Und jetzt geht man ja weiter gen Osten nach Vostochny. Und bei Plesetz gibt es ja auch noch ein Startzentrum, also je nach Mission eben. Die hatten ja nicht so viele Möglichkeiten, Wasser zu erreichen, also die mussten über Land gehen. Ne?
Und hat auch früher keiner nachgefragt. Und heute ist das beliebter Rohstoffsammler. Also jedes Mal, wenn eine Soyuz-Rakete gestartet wird, dann versammeln die sich da im Zielpunkt und versuchen da die Booster-Raketen einzusammeln.
Ach so. Ja. Die seltenen Erden fallen sozusagen direkt vom Himmel, ja?
Ja, so, die Leute finden das Risiko da vertretbar im Ausgleich für das,
was man dabei abholen kann.
Für den Schrott, den man da abholen kann,
ja. Oha. Ein Großteil wird nach China verkauft, der Rohstoffe.
Trotzdem, es war ja die Mondlandung, die war ja irgendwie im Kopf, und irgendwann hat es ja dann auch zumindest die USA erreicht. Ich meine, ich überspringe jetzt so ein bisschen diese ganze Entstehungsgeschichte, die ja lange Zeit vor allem auch von militärischen Gelüsten und Krieg stark geprägt war mit dem Zweiten Weltkrieg. Als das dann vorüber war, trat aber im Prinzip eigentlich erst so diese Phase ein, wo das, was wir heute so als Raumfahrt kennen, eigentlich wirklich erst Fleisch geworden ist. Die Russen hatten dann die Nase vorn, das ist ja allgemein bekannt, mit dem Sputnik, und das hat so die Amerikaner so in diese, Moment mal, das wäre doch jetzt eigentlich unsere Aufgabe gewesen, Situation gebracht. Und dann ging es ja sozusagen schon mehr oder weniger nur noch um den Mond.
Ja, das ist richtig. Also die Amerikaner haben gesehen, dass sie die Russen nicht mehr schlagen konnten in der erdnahen Umlaufbahn. Die haben da alle Firsts gehabt, den ersten Satelliten, die erste Raumkapsel, die bemannte Raumkapsel mit Juri Gagarin, ersten Mehrfachflüge, erste Frau, all solche Sachen, da konnte man die Russen nicht verschlagen. Aber die Russen, die Amerikaner haben gesehen, dass man da in diesem Weltraum-Wettrennen schon noch was machen kann, wenn man aus diesem Sprint in die Erdumlaufbahn praktisch einen Marathon zum Mond macht, da kann man noch was holen. Und es war auch ein unglaublicher Zufall, dass zu der Zeit die richtigen Leute zusammenkamen. Erstmal befanden sich die USA auch noch in einer ungeahnten wirtschaftlichen Blüte, die erstmal die Kohle erstmal bereitgestellt hat für diese ganzen Sachen. Und dann gab es noch einen Präsidenten, der positive Visionen hatte, der John F. Kennedy, der war wirklich inspiriert, möchte man sagen. Also der hat wirklich mitgekriegt, was da gerade die Zeit so brachte, und er hat das umgesetzt und das auch für die USA nutzvoll umgesetzt. Also da gab es natürlich auch Ingenieurgenies wie Werner von Braun, die auch dabei waren und die technischen Geräte schaffen konnten. Und so kam das alles zusammen. Und es kam natürlich auch ein ungebremster Zukunftsglaube in der amerikanischen Bevölkerung dazu. Also das Projekt Apollo, das wirklich einen Haufen Geld gekostet hat, war niemals irgendwie politisch umstritten. Da musste man keine Wahlkampfreden halten. Da rannte man weit offene Türen ein als Politiker, wenn man da Raumfahrt betreiben wollte. Und das waren traumhafte Zustände.
Und
wenn man da
die was Amerikaner hatten, ja, wie Volker ja schon gesagt hat, auch Stanley Kubrick, ja, der das dann alles produziert hat.
Sagen manche Leute, ja, ich beschäftige mich gern mit der Szene. Also Tim hat einen schönen Begriff geprägt, nämlich der Begriff Mondlandungsopfer. Damit sind so Leute gemeint, denen wie ich die Gnade der frühen Geburt zuteil geworden sind. Also Leute, die Möglichkeit hatten, 1969 bewusst vorm Fernseher zu sitzen und so den Zeitgeist da als kleiner Junge, als kleines Mädchen einzuatmen. Ich war dabei, ich habe vorm Fernseher gesessen.
Wie klein warst du da?
7 fast.
Süß.
Ja, ne? Jedenfalls, ich habe das wirklich bewusst erlebt und von da an war das alles klar, wie mein Leben abläuft, so im Großen und Ganzen. Ja, genau. Was steht da? Okay. Jedenfalls habe ich mich da als kleiner Junge wirklich reingesteigert. Ich habe das wirklich sehr aufmerksam verfolgt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich für Naturwissenschaft und Technik interessiert habe. Ich habe Abitur gemacht und bin dann schnurstracks an die RWTH nach Aachen gerannt, habe da Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ist das Zufall, dass wir...
Nee, ne? Bestimmt nicht.
Nee, nee. Jedenfalls, da war es auch schon klar, ich habe damit... bei Professoren gelernt, die auch beim Apollo-Projekt mitgearbeitet haben. Das war eine tolle Sache. Professor Thome, der war in der Flugdynamik auch damals und der hat da jede Menge aus dem Nähkästchen erzählt. Ja, wir haben das damals so gemacht auf dem Flug zum Mond. Und damals wurde ich natürlich dann nochmal nachgeimpft sozusagen mit diesem ganzen Apollo-Fieber. Und danach, muss ich sagen, ist das ein bisschen eingeschlafen bei mir. Ich habe diese Sache so ein bisschen innerlich abgehakt. Und dann irgendwann, zack, Ende der 90er Jahre gab es das Internet. Und schon kaum ist das Internet 2 Tage da, kommen da die ersten Apollo-Verschwörungstheorien auf. Und ich habe dieser Sache zunächst mal nicht die richtige Aufmerksamkeit geschenkt, muss ich sagen. Aber irgendwann wiegelte sich das ein bisschen auf und da war ich dabei. Und das mit den Verschwörungsgeschichten ist eine problematische Sache. Das ist ein Thema, das so von sich aus an sich... zwischenmenschlichen Sprengstoff birgt. Also das sind diese Verschwörungstheoretiker, sind Leute, die sich unheimlich smart finden und die sind auch selbstbewusst und schaffensfreudig. Also die schauen sich da irgendwelche Sachen an, irgendwelche technischen Dokumentationen und finden da anscheinend irgendwelche Widersprüche. Und die Leute treten dann selbstbewusst vor die Welt und sagen, die NASA hat die Mondlandung gefälscht. Und dann kommt der Kreskel und ruft Bullshit. Also das ist eine Situation, da ist Stunk vorprogrammiert. Und ich muss auch sagen, in der Hinsicht bin ich auch ein bisschen auf Randale gebürstet. Also ich bin gerne bereit, mich mit den Leuten da auseinanderzusetzen. Und das führt immer wieder zu interessanten Situationen. Ich habe einen Vortrag seit fast 8 Jahren. Waren die Amerikaner auf dem Mond? Der wird gerne gehört und ich habe da auch immer ganz gute Zuhörerschaft. Und in diesem Vortrag lasse ich diese Verschwörungstheoretiker zu Wort kommen und erzähle den geneigten Hörern, warum diese Verschwörungstheoretiker daneben liegen. Das ist eine tolle Sache, weil die Verschwörungstheoretiker, muss man einfach sagen, kreativ sind, hatte ich schon gesagt. Die erschaffen irgendwelche Fakten aus dem Nichts und da muss man das erstmal widerlegen. Und aus diesem Anlass habe ich mich überhaupt wieder der Apollo-Geschichte zugewandt. Also ich musste da wirklich eine Menge recherchieren und ich musste mir auch mehrere Meter DVDs aus den USA beschaffen, um das Originalfilmmaterial zu bekommen, um den Leuten dann die Originale dann wirklich vor die Nase zu setzen und zu sagen, nein, was da wirklich zu sehen ist, ist das und das. Und es gibt jetzt mittlerweile auch seit ein paar Jahren wirklich richtig tolle Bücher über die Apollo-Mission, von denen ich damals geträumt hätte. Wir waren damals noch auf Informationen von Werner Büdler und Günter Siefert aus der ARD angewiesen. Mhm. Heute weiß ich, wo die ihr Wissen hatten. Es gab damals von der NASA einen sehr schönen Presskit, also eine Presseinformationsmappe, da hatten die ihre ganze Weisheit her. Heute gibt es das natürlich auch im Internet zum Runterladen, aber es gibt tolle Literatur, die weit darüber hinausgeht und die sich auch ausdrücklich an Leute wendet, die so als technisch interessierte Laien eigentlich wissen möchten, wie das gemacht ist. Das kann ich auch schön in den Vortrag einflechten. Und wenn ich dann mit meinem Vortrag am Ende bin, ist das Verschwörungsthema eigentlich durch. Ich habe dann noch typischerweise ein oder zwei Leute im Publikum, die den Scheiß noch glauben. Aber die meisten Leute finden das klasse, dass man mal erzählt, warum das, was die Verschwörungstheoretiker da vorbringen, da falsch ist und wie man das entkräftet. Und die Leute wollen auch nicht mehr wissen, ja, ist das jetzt gefälscht oder nicht, sondern die wollen wissen, hey, wie haben die Amerikaner das gemacht? Wie hat das geklappt mit der Bahnbestimmung und wie haben die Raketen gezündet und all solche Sachen. Und das gefällt mir. Ich bin überhaupt, was so Vorträge angeht, eine Rampensau. Ich erzähle den Leuten gerne, was da in der Raumfahrt vor sich geht und wie das funktioniert. Und die
hören oft. Wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten und irgendwie dein erstes Gegenargument, das fand ich eigentlich schon sehr überzeugend, warum die Amerikaner auf jeden Fall auf dem Mond waren, war, ja, die Russen haben sich nicht beschwert.
Ja, ich finde, ja, das ist hört sich profan an, das ist aber
echt, wenn man mal drüber nachdenkt, sehr schlüssig irgendwie.
Finde ich auch. Ich finde, das ist ein Argument aus Beton. Also zunächst mal, die Russen waren nicht blöd. Die Russen hatten die technischen Möglichkeiten selber, nie dagewesene Raumflüge durchzuführen. Das heißt, die hatten die Infrastruktur, um Satelliten auch zu verfolgen. Die hatten zum Beispiel eine Flotte von speziellen Funkkommunikationsschiffen, zum Beispiel die Kosmonaut Juri Gagarin, ein tolles Schiff. Und jedes Mal, wenn eine Apollo-Mission anstand, dampfte dieses Schiff zu den Kanarischen Inseln nach Gran Canaria. Dort gab es da seinerzeit eine Bodenstation der NASA, die auch mit der Bahnverfolgung der Apollo-Missionen da zu tun hatte. Und die haben sich da niedergelassen, Anker hoch, rote Fahne hoch und dann haben einfach mal zugehört, was da gefunkt worden ist. Und die hätten das jederzeit mitgekriegt, wenn da irgendwelcher falscher Zauber gelaufen wäre.
Aber da kommen dann bestimmt auch die Verschwörungstheoretiker und sagen so, naja, die Russen waren ja auch nie auf dem Mond und wenn die jetzt irgendwie anfangen, sich bei den Amerikanern zu beschweren, ja, dann fliegt das ja auch auf.
Ja, gerade weil die Russen nicht auf dem Mond waren, ist das ein Argument gegen die Fälschung. Die Russen haben es nämlich auch versucht, zum Mond zu fliegen. Die haben das lange Zeit geheim gehalten, aber tatsächlich haben sie mit dem gleichen volkswirtschaftlichen und technischen Aufwand versucht, zum Mond zu kommen. Die Russen haben aber leider am falschen Ende die falsche technische Entscheidung getroffen. Die Amerikaner haben die Saturn V komplett neu entwickelt, vor allen Dingen auch mit einer Erststufe, die mit fünf sehr großen Raketen, mit fünf sehr großen Triebwerken funktioniert. Die Russen haben sich davor gescheut, diese sehr aufwendige Entwicklung des Riesentriebwerks in Angriff zu nehmen und haben versucht, eine Rakete mit einer Erststufe zu bauen, die 30 kleinere Raketen hat. Sie hatten gehofft, das sei weniger Entwicklungsrisiko oder dass es dabei weniger Entwicklungsrisiko gäbe, aber da haben sie sich getäuscht. Da gab es Probleme, von denen die vorher nichts geahnt haben, die sie niemals gelöst haben. Also diese Rakete ist einmal auf dem Startplatz explodiert und ansonsten viermal während des Fluges der ersten Stufe. Und 1971 haben die Russen dann schließlich die Entwicklung dieser Rakete aufgegeben, weil es kein Ende in Sicht gab. Und ja, aus dieser Niederlage heraus gäbe es dann noch mehr Motivation, vor die Presse zu treten, wenn der Klassenfeind da mit einer Fälschung versucht, den Anschein einer gelungenen Mondlandung zu erwecken. Und gerade unter dem Hintergrund der technischen Niederlage hat man noch mehr Motivation, sowas da sofort an die Öffentlichkeit zu melden. Und die Russen hätten erstmal durch ihre technischen Raumfahrtmöglichkeiten, zweitens mal durch den größten Geheimdienst der Geschichte, dem KGB, die Möglichkeit gehabt, da das rauszufinden. Und ich finde es vollkommen absurd, da zu behaupten, die Russen hätten irgendwie ein Interesse daran gehabt, das da mitzuspielen bei so einer Geschichte. Zu der Zeit gab es einen blutigen Krieg zwischen den Supermächten. Die haben sich wirklich nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kugeln behakt in Stellvertreterkriegen wie in Vietnam. Da haben tatsächlich auch Russen gegen Amerikaner blutig gekämpft und es kann nicht sein, dass gleichzeitig da mit so einer Verschwörung da kooperiert wird. Das macht keinen Sinn.
Bist du eigentlich auch ein Mondlandungsopfer?
Ja, ich bin auch ein Mondlandungsopfer. Ja. Ja. Ich habe zwar, sagen wir mal, ich keine klare Erinnerung mehr an die Apollo 11, da war ich 6 Jahre alt, aber die letzten Missionen habe ich auf jeden Fall so im schläfrigen Zustand noch vorm Fernseher schwarz-weiß mitbekommen und ich fand es hochinteressant und ich sag mal, die Verschwörung kann auch nur bestätigen, was der Rainer gesagt hat. Und ich glaube, das schlagendste Argument neben der erdrückenden Beweislast, die es ja heute gibt anhand von unbemannten Sonden und Bildern, wo man Spuren und die Relikte des Mondlandemoduls eben aus der Fähre noch sieht und man hat es ja aufgenommen mittlerweile aus dem Mondorbit. Aber das schlagendste Argument in meiner Meinung nach ist von Gene Cernan, der hat gesagt, warum hätten wir etwas 9-mal faken sollen? Also das macht keinen Sinn.
Ja, das stimmt, einmal hätte ja gereicht.
Eben. Ja. Also und vermutlich, sage ich mal,
Stanley Kubrick hat ja eigentlich auch kein Genre zweimal gemacht.
Genau.
Ja, genau. Ja, genau. Jetzt, dann wäre ja 2001.
Genau.
Sozusagen hätte er sich ja dann.
Und vermutlich, also ich bin, das müsste man jetzt Filmexperten nachrechnen lassen, aber es könnte sein, dass die gesamten Special Effects praktisch inklusive Kulisse teurer gekommen wären wie das Original Mondlandeprogramm. Ja,
ja, da gab es auch neulich einen schönen Artikel im Netz. Muss gleich nochmal raussuchen, wo jemand auch sehr schlüssig dargelegt hat, dass die Tricktechnik damals einfach auch gar nicht gereicht hätte. Also selbst wenn Stanley Kubrick es gewollt hätte, ja, er hätte es gar nicht hinbekommen. Es wäre nicht möglich gewesen, diese Bilder in der Form zu produzieren. So Schwerkraft und so weiter. Da gab es dann diese Thesen mit, das ist ja dann irgendwie langsamer aufgenommen worden oder schneller. So, und er hat dann sehr schlüssig dargelegt, dass also einfach mit der damaligen Technik das so überhaupt gar nicht möglich gewesen wird. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin.
Ja.
Ja, also Mond fand statt. Was mich jetzt aber nochmal interessiert ist, der Geist. Weil ich bin so ein bisschen so kurz danach, also ich hätte jetzt, glaube ich, so theoretisch mit 5 Jahren oder so noch die Gelegenheit gehabt, da vielleicht so das letzte Fähnchen noch zu sehen. Aber das hat dann, glaube ich, auch noch gedauert, bis der Fernseher irgendwie bei uns Einzug hielt. Von daher habe ich das so ein bisschen verpasst. Aber was habt ihr denn so in Erinnerung, wie das den Geist der Gesellschaft geändert hat? Weil wenn wir über Science-Fiction reden und eben über diese finale Erlangung, ja, also alle wollten das immer so, Mond, 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 dann war man dann irgendwie da, so, und dann, was war dann? Also ich meine, hat sich da sofort was verändert? War auf einmal so die Gesellschaft, die Menschheit auf einmal anders drauf, oder...
Also ganz bestimmt. Also auch wenn ich jetzt so zurückblicke, wenn man mal so das letzte Jahrhundert so an sich Revue passieren lässt, da war ja eigentlich nicht viel, an das man sich gerne erinnert. Aber sowas da so nicht wahr ist, da gab es viele Kriege und alle möglichen Weltkatastrophen. Aber das, woran man sich noch gerne dran erinnert, das ist so die Mondlandung. Da ist die Menschheit und wirklich
Beatles. Nach
Ja gut, Beatles auch. Beatles. Ja, stimmt.
Ja.
Ja, stimmt. Ja.
Und Mondlandung halt.
Und Mondlandung, ja, aber das ist doch so was als Positives, so in Erinnerung bleibt, finde ich. Und aber ich ganz sicher, also ich bin sicher, dass die Mondlandung viele Menschen auch wirklich tief beeindruckt haben. Und das sieht man auch an den Verschwörungstheorien. Wenn das nicht irgendwie den Menschen nahe gegangen wäre, dann würde doch kein Hahn mehr danach krähen. Aber allein die Tatsache, dass die Leute das für diskussionswürdig halten, ist doch eigentlich ein Indiz dafür, wie tief das die Leute auch berührt hat, was da passiert
aber
ist.
Aber was treibt die denn? Hast du das mal verstanden?
Bitte was?
Na, was treibt die denn? Ich meine, so viel Zeit und Energie darauf zu...
Das sind in der ersten Linie Wichtigtour. Die Mondlandung waren ja, wie gesagt, ein Ereignis, das von vielen Menschen als das herausragende Ereignis des 20. Jahrhunderts gesehen wurde. Und wenn jetzt da so ein Mensch kommt und sagt, hey, das war gefälscht, dann hat man ja damit die Chance, eine gewisse Aufmerksamkeit zu erlangen. Und das ist ja auch so, die Leute verkaufen Bücher und was weiß ich. Und damit kann man schon Aufmerksamkeit erlangen. Aber die Leute wollen Aufmerksamkeit und sich hervortun, indem sie da die tatsächlichen hohen Leistungen anderer Menschen da diffamieren und runterreden. Und ja.
Trotzdem war dann irgendwie mit dem Mond, war das dann irgendwie aber auch so ein bisschen alles erreicht erstmal. Man hat so den Eindruck, dass dann so der nächste Schritt war nicht mehr so offensichtlich.
Ja, das wird man sehen, da haben die Amerikaner vor allen Dingen und die Russen auch so ein bisschen in der Luft gehangen. Was macht man jetzt? Jetzt waren wir auf dem Mond, jetzt damit haben wir schon den Höhepunkt vorweggenommen.
Ja, so Raumfahrt ist doch jetzt durchgespielt. So. Wir waren da.
Das hängt natürlich auch wahrscheinlich mit den Budgets zusammen, die damals ja auch während der Mondlandung schon runtergesetzt wurden, nachdem das politische Ziel erreicht war, was Kennedy gesteckt hat, eben bis zum Ende des Jahrzehnts. Ja, man hat gewonnen gegenüber den Russen. Und Russland hat sich dann aufs Erdorbit fokussiert mit Raumstationen, Salyut, auf Forschung in der Erdumlaufbahn. Und es sind ja noch drei weitere Mondlandungen geplant gewesen, eine davon auf der Rückseite, und die hat man alle praktisch nicht verwirklicht. Und
da sind ja die Nazis dann, nicht?
Möglicherweise, ja, sehr, 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 also die nächste Verschwörungstheorie. Ich sag mal, grundsätzlich kamen dann ja auch andere Dinge noch zu, nämlich ein Politikwechsel in den USA. Wie Rainer schon gesagt hat, es gab den Vietnamkrieg, der zunehmend auch Aufmerksamkeit ins Tagesgeschehen gerückt hat und wahrscheinlich
Ressourcen verschlungen hat. Bitte?
Und auch Ressourcen.
Und Ressourcen.
Kohle verschlungen hat. Und natürlich hat man sicherlich ein Problem dahingehend gehabt, das haben wir übrigens heute oftmals auch noch, Ziel erreicht, nächstes, was kommt dann? Also es hat dann die Öffentlichkeit nicht mehr so interessiert, und das war ja auch erst politisch, bevor dann sukzessive die Wissenschaft nachrückte und die Forschung nachrückte und dann mit der letzten Apollo-Mission auch durch Harrison Schmitt, eben der erste Geologe, da auf den Mond kam. Aber der Mond rückte dann nach dem Ziel, Erreichen des Ziels, eben raus aus dem öffentlichen Fokus. Und ähnliche Dinge hätten wir wahrscheinlich heute auch. Wenn man jetzt heute einmal zum Mars fliegen würde, wäre das super en vogue, und ich sage mal, nach der vierten, fünften Mission würde das wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Die Gefahr besteht einfach, ja. Und so muss man, in der Community meines Erachtens immer für interessante Fakten und für interessante Gesprächsstoffe sorgen, nicht für Verschwörungstheorien im Übrigen. Ja,
Aber im Prinzip, das mit dem Geologen, das war ja so, bis dahin wurden ja im Prinzip die ganze Zeit immer nur Piloten und sonstige Haudraufs da hochgeschickt, weil man sich primär erstmal so über die Belastung Gedanken gemacht hat. Aber so diese Idee, dass das Ganze wirklich so einen wissenschaftlichen Nutzen hat, die hat sich nicht jedem sofort erschlossen. Also eigentlich ist der Abschluss der Mondlandung insofern auch so ein Paradigmenwechsel, als dass dann zunächst, ich deute das jetzt gerade mal so, dass dann sozusagen überhaupt erst die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass das nicht nur cool ist, sondern vielleicht sogar auch nützlich.
Also die Hauptmotivation für die Apollo-Mission war, den Russen mal zu zeigen, wo es lang geht. Das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Das war die politische Triebfeder, aber das hat sich dann nachher vollkommen verselbstständigt. Also Wissenschaft war immer ein wichtiger Teil. Aber man hat zunächst gedacht, dass man den wissenschaftlichen Teil, also zunächst mal wollte man einfach da sein, auf dem Mond, Flagge, Boots, Flags and Footprints hieß das Motto auch, ganz zu Anfang. Aber dann hat man auch festgestellt, dass man mit den Leuten, die da sind, da erstklassige Wissenschaft machen kann. Das hat auch bei den ersten Flügen gut funktioniert. Also die Astronauten, die man da ausgesucht hatte, die hat man nicht einfach so ausgesucht. Das waren wirklich hochintelligente und fähige Ingenieure, und die haben auch erstmal Motivation und auch die Fähigkeit gehabt, Wissenschaftler auszuführen. Man hat die intensiv geschult, die haben sehr ausführliche Ausbildung in Geologie gekriegt und die haben von Fachleuten gelernt, nach was sie da schauen müssen und wie sie die Proben nehmen müssen und was sie da machen müssen. Das ist sehr gut gelaufen, aber nachdem man dann erst die Erfahrung mit den ersten Landungen hatte und nachdem man gesehen hat, dass die technischen Anforderungen da nicht so kritisch sind, dass man sie nur von irgendwelchen ausgebildeten Kampfpiloten da machen lassen kann. Da hat man sich überlegt, dass es doch sinnvoll wäre, einen Vollblut-Geologen da,
was davon versteht.
Der auch was von der Geologie versteht, dass man dem Wissenschaftler dann das Fliegen beibringt, statt den Fliegern die Wissenschaft beizubringen. Das hat gut funktioniert, man hätte das in meinen Augen eher machen sollen.
Ah, das heißt, ihr könnt alle fliegen.
Im
Computer, ja.
Ja, ich bin ein Mitflieger. Ja. Ich fliege gerne bei den ESOG-Piloten mit. Theoretisch ist es auch möglich, dass ich, wenn keiner guckt, mal fliege. Das hat es schon. Also das gibt's ja.
Wow.
Aber nicht, dass ich das gelernt hätte. So richtig.
Ich bin ja schon mal geflogen, ja. Also ich bin ja tatsächlich mal geschwebt. Im Rahmen von Raumzeit hat es mich ja mal in den Parabelflieger verschlagen. Das war ein echtes Privileg und wirklich merkwürdig. Dann habe ich dann auch gemerkt, wie schwierig das ist, anderen Leuten dann zu erklären, wie es war.
So, ja, ich stamme mich auch schon seit 10 Jahren bei der PR-Abteilung ein, dass ich das auch mal darf. Aber das hat bisher noch nicht geklappt.
Nehmt euch ein Herz. Ja. Zurück zu den Mythen, und vielleicht sollten wir auch noch mal so ein bisschen den Science Fiction hier ein bisschen mit einbringen, weil das war ja dann auch, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wer da so zuerst kam, aber eben so mit dieser ganzen ersten Begeisterung für Raumfahrt rund um den Mond kam dann eben auch dieses Science Fiction Genre an und fing auch an sehr, weiß ich, kann man das wissenschaftlich nennen, also halt eben die Fiction damit reinzubringen, so, ja, was man denn nicht eigentlich mal alles so machen müsste. Man bräuchte ja mal so Raumstationen, das wäre ja super, und am besten gleich auch noch Hotels im Orbit, ja, wobei da gab es irgendwie auch nur Kubrick, der das irgendwie gemacht hat, nicht? Der Rest will immer nur schnell durch die Gegend düsen.
Ja, und ja. Ich meine, es gab natürlich verschiedene Trends, wenn man sich so, ich sag mal jetzt von den 50ern bis zu den 80ern oder 90er Jahren das betrachtet, gab es am Anfang hier, ich sag mal, Destination Moon und die Kubrick-Sachen, die waren sehr technisch und sehr vom Heldenmut geprägt und das Verschieben der Grenzen und danach gab es mal hier, ich meine, Flower Power Zeit, eher doch sozialkritische Dinge, wo die Gesellschaft in Frage gestellt wurde, dass der Mensch in Frage gestellt wird oder wurde. Und dann kam natürlich so nach und nach Stanley Kubrick eben mit 2001, wo das doch schon sehr real aussah, jetzt raumfahrttechnisch und sehr, sehr, wie soll ich sagen, also auch ethisch weit ging, ne? Und dann eben bis in die 70er, 80er mit Star Wars und die ganzen Star Trek Serien, das alles, also da ist eine riesen Bandbreite und da ist, glaube ich, für jeden Geschmack was dabei. Und
Jetzt habe ich
deine Frage vergessen.
Ja, aber das ist ja schon mal interessant, was überhaupt da alles rein projiziert wurde. Ich meine, auf der einen Seite war es natürlich so die Begeisterung für die Technik und so ein bisschen auch so die Vorstellung, was eigentlich jetzt mal so als nächstes sein müsste, weil Mond war ja dann auch irgendwie durch. So, ja, hat man ja irgendwie geschafft. Damit kann man jetzt nicht mehr groß Leute hinterm Ofen herholen. Jetzt brauchte man halt schon überdimensionale Raumschiffe, wo man jahrtausende lang irgendwie durchs All schippern kann ohne Probleme und jeden Tag neue lustige Episoden erleben kann. Ja, so Star Trek war ja da immer sehr, und aber eben auch immer begleitet von so einem neuen pangalaktischen Gesellschaftsbild. Ja, auf einmal gab es unzählige Völker und Rassen, die irgendwie alle irgendwie geordnet sind und sich in Allianzen ab und zu natürlich auch mal in Kriegen und so weiter finden. Aber es gab da immer so eine gute Kraft, die im Prinzip ja das dann doch irgendwie geregelt bekommt. Ja. Im Prinzip natürlich auch ein Abbild wiederum der Gesellschaft hier auf der Erde, die genau damit natürlich noch ein totales Problem hatte. Nicht? Also die Amerikaner und die Russen hatten ja nun diesen Wettlauf nicht nur in der Raumfahrt, sondern einfach auch dieser Wettbewerb um das richtige Gesellschaftsbild und was denn nun so richtig ist, in die ganzen Kriege, die damit zusammenhängen. So hat sich ja die Science Fiction quasi inspiriert von der Technik an der Stelle genauso ja auch dem Gesellschaftsbild angenommen. Und ich finde das insofern auch sehr interessant, als ich hier zum Beispiel mit Samantha Cristoforetti zusammen gesprochen hatte über die Astronautenausbildung, auch was Sigmund Jähn so hat anklingen lassen. Immer wenn die erfahrenen Astronauten auch so aus ihrer Zeit berichten, es herrscht ein unfassbarer internationaler Geist in dieser Raumfahrtszene. Also so diese, da gibt es überhaupt gar keine, also nicht nur keine Grenzen mehr, sondern so diese ganze Kollaboration, das ist vollkommen selbstverständlich. So selbstverständlich, dass ihr jetzt gar nicht drauf gekommen wärt, wahrscheinlich darüber zu reden.
Ja, aber das ist ja auch eine Sache, die man so bei Star Trek beobachten kann. Star Trek ist ja auch so ein Kind der ersten Raumfahrtbegeisterung. Und daher wurde ja gleich weitergedacht, welche gesellschaftliche Bedeutung die Raumfahrt auch hat. Da wurde auch dieser Multikulti-Charakter da praktisch schon angesprochen. Da wurden in Star Trek hat es zum ersten Mal im Film einen Kuss zwischen einem weißhäutigen Mann und einer schwarzen Frau gegeben. Das war damals ein Riesenskandal, aber das war Teil des Konzeptes. Also Raumfahrt ist eine Multikulti-Angelegenheit und bringt die Menschen nach vorne. Und das wurde dann auch natürlich durch die freundschaftliche Zusammenarbeit mit manchen intergalaktischen Zivilisationen und mit dem feindlichen Gegenübertreten von anderen da weiter ausgesponnen. Jedenfalls hat Star Trek da so ein positives Bild der Zukunft gezeigt. Also die Menschheit kommt weiter und überwindet gesellschaftliche Probleme. Und sieht man ja auch, dass da vorne auf der Brücke, vorne links, der Chekhov gesessen hat, der damals noch zu einem bitter verfeindeten Staat gehörte.
Ja.
Ich hatte übrigens mal die Gelegenheit, mit dem Walter König so von Flight Dynamics Engineer zu reden. War eine spannende Angelegenheit. Und er hat sich wirklich gefreut, dass ich ihm wahrheitsgemäß berichtet hatte, dass er dazu beigetragen hat, mit seiner Darstellung, dass ich da auch diesen Weg eingeschlagen habe.
Kollegen sozusagen.
Ja, genau. Also er fühlt sich tatsächlich auch so als Teil des Ganzen, finde ich klasse.
Ja, und ich kann vielleicht noch ergänzen, tatsächlich ist es so, wenn wir uns die internationale Raumstation zum Beispiel anschauen, da ist es absolut richtig, dass die gut funktionierende internationale Kooperation eigentlich völlig untergeht. Ja, das wird gar nicht mehr wirklich wahrgenommen, ist aber de facto, ja, eigentlich hat man sich schon dran gewöhnt und man wird es erst merken, wenn die ISS zu Ende geht. Und was kommt denn dann? Also das ist meine Prognose. Wenn wir merken, ups, jetzt hat sie ihre Lebensdauer erreicht und Forschungsprogramme laufen aus und jetzt brauchen wir eigentlich etwas Neues. Und da kommt aber vielleicht nicht oder nicht eine solche Riesenstation nochmal. Dann wird man wahrscheinlich erst merken, hoppla, ja, ist doch gar nicht schlecht gewesen. Also eigentlich haben wir auf der ISS eine Multikulti-Crew, ja, oder vielfache Multikulti-Crew, so muss man ja sagen. Eine Logistikflotte international, Europa, Japan, Russland, USA, die sie versorgt, am Leben erhält und ein tolles Forschungsprogramm, sowohl bei der NASA als auch in Russland, als auch in Europa, in Japan. Also ich denke, und das ist das, was mich eigentlich begeistert, eben, dass es so funktioniert, dass man es eigentlich im Prinzip als selbstverständlich wahrnimmt oder gar nicht mehr wirklich als extra Punkt rausarbeitet. Ja, es ist einfach da, es funktioniert. Ja. Das heißt aber nicht, dass man die Nationalität aufgibt. Ja, aber es in dem Kontext läuft es super.
Ja. Du bist ja selber, vielleicht mal um was Aktuelles aufzugreifen, du bist ja auch selber eigentlich gerade da an so einem an so einer interessanten Schnittstelle mit dran, wenn ich das richtig sehe, bei der ISS und der Zukunft sozusagen der ATV-Technik. Also ATV muss man vielleicht nochmal kurz sagen, das Automated Transfer Vehicle war hier übrigens auch schon mal ein Thema natürlich bei Raumzeit, 17. Ausgabe. Das Versorgungsmodul der Europäer, was eben als erstes geschafft hat, so einen vollautomatischen Docking-Prozess zu machen und das nicht nur irgendwie, sondern eben sehr gut. Das ist ja jetzt im Prinzip ausgewählt als die technische Basis für die Kapsel, mit dem amerikanische Astronauten oder auch andere Astronauten künftig zur ISS fliegen sollen.
Ja.
Ist ja eigentlich auch ungewöhnlich, so dass jetzt die Amerikaner ihre Astronauten den europäischen Kapseln an.
Das stimmt, das ist eigentlich Vertrauen. Das erste Mal, dass uns die NASA hier auf den kritischen Pfad mitnimmt und sich abhängig macht von einem Antriebs- und Ressourcenmodul für ihre, also aus Europa für ihre Orion-Kapsel. Und ich meine, wir haben jetzt durch den letzten Beschluss auf der Ministerratskonferenz erstmal ein Entwicklungsprogramm gemeinsam mit der NASA gestartet und das ist jetzt zwar kein klassisches Entwicklungsprogramm wie ein vollwertiges ATV, aber es basiert eben da, wo es Sinn macht, auf ATV-Technologie und wenn wir es hinbekommen, 2017 so geplant im Moment, den ersten unbemannten Flug zu machen, das wäre eine fantastische Sache. Und dann gibt es unter Umständen Optionen für weitere von diesen Service-Modulen. Und ich sag mal, ich spreche jetzt persönlich, für mich wäre das natürlich eine wunderbare Sache, wenn wir quasi, wir Europäer, bei jeder Explorationsmission, wo auch immer Orion hinfliegt, mit dem Service- und Antriebsmodul dabei sind. Ja. Da ist natürlich noch viel Arbeit zu tun, auch die politischen Entscheidungen müssen entsprechend getroffen werden. Das ist also keine Trivialität, aber es wäre jetzt für meine eigenen, auf meine eigene Sicht eine sehr schöne Sache. Ja. Und man hätte natürlich bei der zweiten Mission eine Mitfluggelegenheit um den Mond herum, die klassische 8, 2020, 2021 und ich persönlich, ich spreche jetzt ein bisschen vor, ich würde sehr gerne Alexander Gerst da auf einem Platz sehen, um den Mond herum. Das würde mir persönlich sehr gut gefallen. Und
warum fliegt er um den Mond herum?
Ja, das wird erstmal getestet um den Mond herum.
Ach so.
Wir haben noch keine Landung da.
Ja.
Das kommt erst später. Die Amerikaner sind mit dem Mondlandegerät eben auch technisch noch nicht fertig. Was sie jetzt, oder wo sie sehr weit sind, ist eben die Kapsel. Und wir müssen jetzt nachziehen mit dem Servicemodul, die Flugeinheit 1, eben 2017. Und darüber hinaus gibt es noch keine politischen Beschlüsse. Aber das wäre, sagen wir mal, jetzt, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, für mich eine sehr schöne Option und eine sehr schöne Perspektive auch für das europäische Astronauten.
Das ist so eine universelle Reisekapsel, ja. Da sind wir ja dann sozusagen auch schon wieder auf dem Weg des Science Fiction, weil ich meine, wenn die Raumstation durchgespielt ist, der Level, dann schlagen wir nach im Science Fiction Almanach, ja. Dann müsste ja jetzt das Hotel von Stanley Kubrick dann auch mal, das fände ich ja auch mal ganz gut.
Ja, da denkt man auch drüber nach. Es gibt ja
überhaupt so mehr rotierende Sachen, ja. Also das.
Diese rotierenden Raumstationen sind out mittlerweile, da hat man festgestellt, dass es da Probleme gibt. Es ist natürlich eine schöne Sache, dass man da künstliche Gravitation erzeugt. Das schafft viel Erleichterung. Das Problem ist, dass man sich ziemlich sicher ist, dass durch die Coriolis-Beschleunigung, die dabei auftritt, den Astronauten eigentlich fortwährend schlecht wäre. Und das will man auch nicht. Also das wird es wahrscheinlich nicht geben. Mittlerweile ist man sich durch die Erfahrungen auf der ISS auch ziemlich sicher, dass man das nicht braucht. Also man kann Astronauten über sehr, sehr lange Zeit in einem akzeptablen Fitnesszustand halten. Also man kann wirklich alle Missionen, die in Frage kommen, auch die 1000-Tage-Mission zum Mars, die so
als Standardprojekt. Ja, wenn man schon im Weltall ist, dann will man auch schweben. Also das Ja, genau. Kann ich mittlerweile auch ganz gut nachvollziehen. Das stimmt schon.
Also man ist jetzt sicher, dass das heutzutage kein Thema ist.
Jetzt schneiden wir gerade einen interessanten Punkt an, weil Science Fiction heißt ja auch immer viel, also nicht nur so, was so die gesellschaftliche Vision ist oder was so die nächste große Grenze ist, sondern es gibt ja auch viel sehr konkrete Vorstellungen davon, was so technisch machbar sein soll. So, ja. Mhm. Und ich meine, so eine schlechte Idee war das ja jetzt ja eigentlich nicht mit der Rotation. Funktioniert vielleicht so im Detail nicht, aber war ja schon mal ganz gut angepeilt. Gibt es denn da noch so ein paar andere Konzepte, die sich so in der Literatur oder den Fernseh- und Filmwelten so ausgebreitet hat, dass da so dran sehr geglaubt wurde, dass es auch genug Wissenschaftler gab, die dann jetzt auch auf dem Weg sind, das zu implementieren?
Ja, also das Allerheißeste von allen ist, finde ich, der Roman The Fountains of Paradise von Stanley Kubrick, von Arthur C. Clarke natürlich.
Ja.
Und da in diesem Roman malt er den Space Elevator aus. Das heißt, ein technisches Gerät, das es ermöglicht, von der Erdoberfläche mit einer Fahrstuhlkapsel in die Erdumlaufbahn zu fahren. Das ist technisch machbar. Vorausgesetzt, es gibt das nötige Material dazu. Man weiß schon, welches Material das nur sein kann, nämlich Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Das sind Röhrchen, die das sind Kohlenstoffmoleküle, die Röhrchen formen. Und wenn es gelingt, die in produktionsreif mit einer Länge herzustellen, die so im paar Dutzend Meter Bereich liegt, dann kann man damit die Aufzugseile spinnen praktisch.
Weil die halt extrem die haben extreme Reißfestigkeit, leicht,
ne? Also das Verhältnis aus Reißfestigkeit und Tragfähigkeit ist da sensationell. Und
dann spart man sich sozusagen auch diese ganzen Qualmwolken und den Lärm beim Start, dann geht der Astronaut einfach nur noch in den Fahrstuhl und drückt auf 1.367.479.
Ja, genau.
Und dann geht's nach oben.
Und das macht nicht nur das spart nicht nur Geld beim Start, man kriegt wirklich komplett neue technische Möglichkeiten. Heutzutage, real existierende Satelliten heute werden für den Start gebaut eigentlich. Der ganze Satellit ist von der Struktur her und von den Randbedingungen her für den Start ausgelegt, ne? Und wenn man einmal im All ist, dann braucht man diese ganzen Features gar nicht mehr. Und das könnte man ja verschenken. Man könnte wirklich sehr viel bessere und sehr viel preiswertere Satelliten bauen, die damit als Dutzendware ins All befördert werden können. Damit kann man ganz neue Sachen machen, von denen man heutzutage nicht träumt. Und vor allen Dingen, wenn man den Space Elevator richtig baut, dann kann man damit auch die ganze Reise durchs Sonnensystem dramatisch vereinfachen, weil man gleich die Erdrotation ausnutzen kann, um die Dinger praktisch bis zum Pluto zu speisen.
Das heißt, man klettert sozusagen erstmal hoch und dann wird man automatisch die ganze Zeit beschleunigt, als würde man die ganze Zeit so eine Schleuder durch die Gegend.
So kann man sich das vorstellen.
Ja. Und jedenfalls, dann lässt man einfach los und dann ist man schon so gut wie da.
Genau, ja, also das ist eine tolle Sache. Mhm. Das einzige Problem ist, dieses Material ist noch nicht verfügbar, außer im Labor und in nicht befriedigender Stranglänge. Aber das ist durchaus vorstellbar, dass das mal klappt. Und was mich auch wirklich beeindruckt hat, der Arthur C. Clarke hat in diesem Roman auch schon beim Namen genannt, dass das Material, das für den Weltraumaufzug geeignet ist, fantastisch geeignet ist für den perfekten Käsehobel, weil das bei extrem dünner Ausführung eine sehr große Festigkeit hat. Und sowas ist doch, da sieht man doch die wahren Visionäre.
Ja, das ist der Rücklauf der wissenschaftlichen Entwicklung in so einen täglichen Alltag. Ja, also es gibt ja so vieles, was man sich heute nicht mehr wegdenken kann, so was irgendwie auf der Raumfahrt kommt, aber dass jetzt auch noch der Käsehobel revolutioniert wird.
Ja, soll man gar nicht glauben.
Ne? Ja, hätte mich jetzt überrascht. Aber ehrlich gesagt, Käse ist schon, ist schon ein Problem.
Also, ist noch mal ein Spin-in oder ein Spin-off, je nachdem, von welcher Richtung man das sieht. Also ich bin bei dem Aufzug, so gern ich den hätte, bin ich ein bisschen zurückhaltender. Nicht, weil ich nicht glaube, dass man Materialien irgendwann herstellen kann, die diese Reißlängen aufweisen, aber so eine Struktur ist natürlich auch anfällig gegen Debris und gegen gegen was auch immer. Also da ist viel zu tun sicherlich. Man auf die nächste Zukunft werden wir leider mit den Raketen klassischer Art leben müssen. Was nicht heißt, dass wir nicht was daran tun sollten, technisch weiterzukommen. Für mich interessant ist eine Entwicklung in den USA von Ad Astra, die Plasmatriebwerke. Die haben also Szenarien durchgerechnet, wo sie zwischen 50 und 80 Tagen zum Mars fliegen, eben mit hohem Impuls und hohem Schub praktisch und auch jede Art von Treibstoffen brauchen können oder verbrennen oder verbrauchen können. Verbrannt wird es nicht, es wird einfach beschleunigt elektrisch und ausgestoßen. Die sind sehr weit im Labor, brauchen natürlich elektrische Energie dafür. Und das ist natürlich das zweite Problem, wenn wir jetzt mal Richtung Mars uns eine Mission denken. Also für mich jetzt, ich sag mal, so sehr ich zum Mars fliegen möchte oder das sehen möchte, aber 1000 Tage oder mehr macht für mich relativ wenig Sinn, weil die Leute und die Crew, die da oben ist, die haben doch erhebliche gesundheitliche Einschränkungen zu überstehen und alleine die Strahlung und das ganze Environment, auch die Psychologie, wenn man eingeschossen ist auf eine Mars-Trajektorie mit klassischem Ansatz, gibt es kein Zurück mehr. Also ich muss dahin und ich kann die Mission nicht abbrechen im Prinzip. Und das, ich glaube, das macht es schwierig. Ich denke, wir müssen technologisch weiterkommen, um dann mit neuen Systemen weiterzugehen. Und für mich ist also dieses Orion mit dem Service-Modul eine Art Zwischenlösung, um dann irgendwann mal vielleicht mit dieser Wasimir-Antrieb, wenn er dann kommt und serienreif werden sollte, verbunden natürlich mit Reaktoren, die elektrische Energie in genügender Menge produzieren können. Ich denke, wenn man diese Kombination schafft, dann kann ich auch die Grenze der menschlichen Exploration im Sonnensystem weiter verschieben. Aber ich habe also für mich, sagen wir, der klassische Missionsansatz einer Mars-Mission, wie man ja alle 20 Jahre mal von USA vorgeschlagen hört, diese Cowboy-Mission, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen zurückhaltender.
Cowboy-Mission im Sinne von so als Einbahnstraße?
Oder? Apollo, so Apollo-like, ja, hin und Flagge im Boden, Fußabdruck,
ach so,
ein paar Pröbchen eingepackt und zurück.
Ah.
Und ist natürlich abzuwägen, aber ich würde, also wenn ich zu entscheiden hätte, ich würde, glaube ich, die Crew lieber vernünftig dahin befördern und auch wieder vernünftig zurückbringen und in kürzerer Zeit. Und das macht wesentlich mehr Sinn. Ja? Wenn ich 80 Tage für eine Strecke vielleicht brauche, anstatt 300 oder 400, habe ich weniger Strahlenprävention zu treffen und bin aber technologisch auch weiter. Also ich denke, für mich persönlich wäre da der Weg hin, ja. Was nicht heißt, dass man die anderen Sachen nicht diskutieren kann. Ja.
Mehr Wumm also, hättest du gern.
Ja, also schneller. Ich meine, mit anderen Worten, wir haben noch nicht den Impulsantrieb und den Warp-Antrieb, den haben wir natürlich noch nicht, aber wir müssen halt auch an solchen Entwicklungen, sagen wir, das wird Jahre, Jahrzehnte gehen, bis man dort technologisch vorankommt, aber ich denke, es ist wert, da rein zu investieren. Ja. Und die Amerikaner machen das, bei den Plasmaantrieben zum Beispiel.
Die machen kein Warp-Antrieb, sagst du?
Bitte?
Kein Warp-Antrieb.
Das ist natürlich noch viel, viel weiter in der Zukunft sowas, aber ich meine, jetzt geht es erstmal um die nächste Stufe. Ja.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt...
Volker hat natürlich recht, aber unter diesem Blickwinkel muss man so eine Mars-Expedition sehen, aber es zeigt doch mal, was wir für Warmduscher geworden sind eigentlich. Also Captain Cook, hat eine Weltumrundung gemacht, 3-4 Jahre, hat sich kurz, ist dann nach Hause gekommen, frische Unterhosen aus dem Schrank geholt, Kind gezeugt und dann gleich geht's wieder los, ne? Auf die nächste vierjährige Erdumrundung. Und das war viel, viel gefährlicher als eine Mars-Mission, was die damals gemacht haben. Und Wenn man sich so mit der Mentalität irgendwo in der Mitte treffen könnte,
wäre das sicherlich... Wo ist die Opferbereitschaft?
Aber die Frage muss sich natürlich dann jeder selber stellen. Würde ich oder würde sich jeder da reinsetzen unter dem erhöhten Risiko? Also man will ja auch die Crew gesund zurückhaben, so sehe ich es zumindest. Ich meine, niemand ist gegen Exploration oder einfach zur Demonstration. Jawohl, wir preschen voran, wir... schieben die Grenze raus, aber ich denke, also für mich persönlich macht es mehr Sinn oder würde es mehr Sinn machen, wenn ich in vertretbaren Zeiträumen dahin käme, hätte vielleicht dann länger dort, könnte mich länger aufhalten, könnte mehr forschen, könnte vielleicht mehr Wissenschaftler mitnehmen.
Ja, aber Kuh, halt täglich duschen und
technisch eben halt sicherer dahin kommen auch. Ja. Ja, das hängt ja, das ist schon ein hohes Risiko. Also ich glaube, eine Apollo-ähnliche Mars-Mission ist eine richtig große Hausnummer, ja, im Vergleich zum Mond. Und ich denke, es macht, also jetzt auch für mich als Raumfahrtingenieur gesprochen, würde es mehr Sinn machen, erstmal die Techniken ein Stück weiter zu treiben und eben dann den nächsten Schritt zu tun. Zum Mond sollten wir natürlich zurückgehen.
Aber haben wir denn jetzt schon, was gibt's denn sonst noch so, was in der Science Fiction so an Technologien vorhergesagt wurde, was dann auch mehr oder weniger geklappt hat? Oder gibt es zumindest irgendetwas, was jetzt nicht so komplett irre erscheint, nachdem es irgendwelche Entdeckungen gegeben hat, die das vielleicht möglich machen? Also Warp-Antrieb, okay, lassen wir jetzt mal raus. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht.
Nee, Warp-Antrieb steht noch nicht so wirklich.
Ist noch nicht.
Zur Debatte, okay. Solange wir nirgendwo einen Plan haben, wie man unendliche Mengen von Energie erzeugen kann. Ja. Umweltfreundlich und wieder generierbar irgendwie.
Okay.
Also das Warp-Antrieb geht, wenn Energieerzeugung keine Frage ist. Eben. Wenn man mal so pauschal sagen darf. Aber es ist noch eine Frage und deswegen lassen wir es mal außen vor.
Ja, aber ich meine, fällt euch jetzt irgendwas ein, was sozusagen in der Science-Fiction so über die Zeit so an Ideen entwickelt wurde, was im Prinzip auch tatsächlich stattgefunden hat?
Wenn ich das mal sagen darf, was ich richtig toll finde, ist, wie sich Leute Gedanken über das Zusammenleben von Menschen und Maschinen da gemacht haben, die auch für die Raumfahrt da relevant sind. iRobot, da Isaac Asimov, wann war das? 60er Jahre, ne?
Ich glaube, ja.
Robert, 60er Jahre?
Noch früher.
Na gut.
Der Kommunikator.
Ja. Okay. Ja, aber Asimov, iRobot, der hat sich da Gedanken...
Dein Publikumsjoker ist jetzt durch, ne?
Okay. Gut, du kommst so erst durch. Jedenfalls, der hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht, wie das Zusammenleben von Menschen und Robotern geregelt werden kann und hat die Robotergesetze erfunden und sich ausgemalt, wie das auch in der Raumfahrt dann zusammenspielen kann und wie das funktioniert und welche überraschenden Fehlschläge das zur Folge haben kann. Spannende Sache. Und natürlich auch 2001. Ich habe 2001 nochmal diesen Film im Kino gesehen. Ich gucke den eigentlich ständig, aber 2001 auch.
Und du magst den Film.
Ich liebe den heiß und innig und ich finde, dass seither eigentlich kein gescheiter Science-Fiction-Film mehr gemacht worden ist, wenn ich das mal so pauschal sage.
Ja, ich bin da ganz auf deiner Seite.
Ja, aber es ist doch mal spannend, sich zu überlegen, wohin das führen kann, wenn Maschinen so schlau werden wie HAL 9000. Also ich bin heute froh, dass mein Android-Smartphone keine Widerworte gibt, wenn ich das mal vergleiche. Andererseits sind die Fähigkeiten natürlich auch erheblich beschränkt, wenn ich mal meinem Android-Smartphone
sage, guck mal nach. Auf schlechten Weg mit Smartphones.
Also ganz sicher, ja. Ja, aber gerade für die Raumfahrt ist das wirklich...
Widerworte sind gar nicht das Problem. Die tun so, als würden sie uns verstehen. Tun es aber.
Ja, ja. Aber solange man sie nach ausschalten kann, ist noch alles okay.
Ich denke, wir haben große Fortschritte in der Analytik gemacht. Von, wenn man jetzt die ganzen Sonden sich anguckt, auf dem Mars, also praktisch die ganze chemische Analyse, die Ferndiagnostik, so nenne ich es jetzt einfach mal, das hat also gegenüber den 50ern oder 60ern erhebliche Fortschritte gemacht. Auch die Bildqualitäten natürlich, die Art und Weise, was man heute für tolle Bilder kriegen kann, in teilweise Echtzeit von Missionen, das ist schon recht beeindruckend. Und ich glaube, da sind wir nahe bei der Science Fiction, ja, wo vielleicht bei sagen wir, was man früher sich vorgestellt hat an visuellen Effekten, wird heute durch die Realität vielleicht teilweise übertroffen von der Schönheit der Bilder. Und sich hier Cassini-Huygens anguckt oder die anderen Planetenmissionen, ist doch atemberaubend, auch Hubble. Wer hätte gedacht, dass wir den Blick ins Universum so weit ausdehnen können? Und ich sag mal, für mich wäre jetzt das nächste Highlight, wenn man wirklich erdähnliche Planeten finden würde, mit Kepler zum Beispiel, mit dem NASA-Teleskop, und hätte dann irgendwann vielleicht in der Analytik einen Beweis für Lebensspuren, ja, da draußen. Ich glaube, das könnten wir alle noch erleben. Ja, das wäre jetzt, ich würde es mir wünschen. Das halte ich für hochinteressant. Für mich ist das nur eine Frage der Zeit, wenn wir diese Diagnose haben.
Wo ich ja finde, wo die Science Fiction immer so total versagt, also sicherlich nicht alle und ich kenne auch nicht alles, aber gerade so das, was sagen wir mal so in der Populärkultur immer so rumgeht, also was so Transport angeht, ja, sind die immer super. Also, super schnell alles irgendwie, zack, bumm, ich bin mal irgendwo am anderen Ende des Universums. Aber wenn mal sowas irgendwie wie Telefonieren kommt oder so, dann wird das irgendwie schon total merkwürdig. Ja, da ist das immer alles clunky Geräte und es noch nicht mal geschafft wurde, irgendwie Bildschirme, die einfach nur rechteckig sind, zu erdenken. Also, dass die immer irgendwie alle so ein bisschen gebogen waren, so dass mich dann immer schon so ein bisschen zweifeln. Was du jetzt gesagt hast mit den anderen Planeten, ich glaube, das ist natürlich auch wieder so eine neue Aussicht, dieses Leben entdecken, weil das hat, glaube ich, immer alles auch sehr getrieben, nicht? Auch in der Science Fiction, so egal auf welchem Steinplaneten man gerade runtergeschottert ist, so da gab es zumindest irgendwie so eine durchschnittlich intelligente Zivilisation, die sich so mit üblichen Problemen rumgeschlagen hat, so also egal wie steinwüstig das da war, so aber Radio hatten sie auf jeden Fall. Und nicht, das haben wir als selbstverständlich irgendwie angesehen, ne? Und beim Mars war das natürlich auch ganz stark. Ich war so der Angriff vom Mars und irgendwie, sie wollen uns umbringen oder vielleicht auch nicht und vielleicht sind sie ja doch ganz lieb, aber auf jeden Fall muss es da irgendjemand geben. Da war ja dann im Prinzip auch so die Raumfahrt sehr ernüchternd. Ne? So, ja, jetzt waren wir da und so, ja, alles nur Stein. Ah, langweilig. So, deswegen will da jetzt wahrscheinlich auch keiner mehr so richtig hin.
Ja, aber was ich schon sagte, die Sache mit dieser Kepler-Mission der NASA, die ich richtig großartig finde, die hat ja wirklich auch die Welt sich wirklich verändert, finde ich. Früher.
Also muss man vielleicht mal erklären, das ist so das Gerät, was derzeit so am laufenden Fließband neue Planeten in anderen Sternsystemen
entdeckt. Genau, die machen das so, indem sie einen bestimmten Punkt am Himmel anstarren. Nichts anderes. Sie starren da mit einem großen Gesichtsfeld einen bestimmten Fleck am Himmel an und achten darauf, ob sich die Helligkeit der paar hunderttausend Sterne, die sich da in diesem Gesichtsfeld befinden, ob die sich ändert. Und wenn die sich ändert, dann kann das in vielen Fällen als Planet interpretiert werden, der in der Umlaufbahn um diesen Stern befindlich ist und der dann ab und zu das Licht ein bisschen abblendet. Und auf die Art und Weise hat man schon Tausende wirklich von von Planeten gefunden. Und das ist wirklich so weit gegangen, dass man da praktisch eine andere Welt sich mittlerweile kriegt. Früher hat man gedacht, dass Planeten absolut die Ausnahme sind. Ich glaube, vor 20 Jahren oder so größenordnungsmäßig hat man den ersten Stern mit einem Planeten überhaupt entdeckt oder den ersten Planeten eines bekannten Sterns. Und da dachte man, das sei die große Ausnahme. Mittlerweile geht man ziemlich fest davon aus, dass fast alle Sterne Planeten haben. Und das hat natürlich drastische Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit, mit der es irgendwo Leben gibt. Und das ist schon eine revolutionäre Mission, muss man sagen.
Nur, dass es immer noch so weit weg ist alles.
Genau, ja. Also ist noch nicht in der Reichweite der Raumfahrt, so wie wir sie kennen, muss man sagen.
Es gab ja hier in der Raumzeitserie schon so wirklich einige sehr interessante Gespräche, auch so für mich. Was mir immer besonders in Erinnerung geblieben ist so das Gespräch mit Stefan Scheel hier von der RWTH, der auch diese Alpha-Magnet-Spektrometer betreut auf der ISS, was ja so ein bisschen was so der Large Hadron Collider auf der Erde probiert, so durch das Beschleunigen und Bumm. Und jetzt gucken wir mal, was bei rausgekommen ist, was ja auch tolle Ergebnisse geliefert hat vor kurzem mit der Entdeckung des oder dem Nachweis des Higgs-Bosons, dem vermutlichen Nachweis des Higgs-Bosons, das jetzt eben auf der ISS ja im Prinzip auch ähnlich geforscht wird. Da gab es ja auch gerade neue Ergebnisse. Ich weiß nicht, ob ihr das euch schon angeschaut habt.
Was ja, ich habe das mal angeschaut. Und zwar das IMS ist ein, da gibt es ein Foto übrigens in meiner Sammlung. genau, da ist es. Man sieht es da vor den Solarpanelen der ISS. Das ist ein sehr großer, sehr schwerer und noch teurerer Teilchendetektor, der im Weltraum ständig schaut, welche Partikel da angeflogen kommen. Und man hat da tatsächlich Teilchen in einer Energieverteilung beobachtet, die sich mit der Existenz von dunkler Materie so unter einen Hut bringen lassen kann, physikalisch gesehen. Das ist noch kein Beweis, dass es dunkle Materie gibt, aber das ist ein tolles Beispiel dafür, wieso die Erkenntnisbausteine langsam zusammenkommen, um tatsächlich über dunkle Materie reden zu können.
Genau, das war nämlich auch so ein bisschen der Tenor des Gesprächs, was mich auch selber so ein bisschen überrascht hat, weil er irgendwie im Prinzip gleich zu Beginn anhub und meinte so, naja, seit 10 Jahren ist ja alles anders. Ja, da hatte ich ja irgendwie jetzt selber noch, das hatte ich ja selber noch gar nicht so, merkt man ja nicht, wenn man so morgens durch die Straßen geht, so dass seit 10 Jahren alles anders ist. Aber offensichtlich ist halt in der Wissenschaft diese Wahrnehmung weit verbreitet. Was ist anders? Anders ist der Blick auf das Universum, das Weltall. Das, was wir bisher oder vor nicht allzu langer Zeit als alles ansahen, stellt sich raus, als ist eigentlich nur 4% und der Rest ist irgendwas anderes. Und das wissen wir noch nicht so ganz genau. Also einmal tun sich wieder diese unendlichen Weiten auf, die zu einem bestimmten Zeitpunkt schon so ein bisschen, weiß nicht, wer geglaubt hat, ich weiß nicht, hat man das geglaubt? Ich habe das zumindest geglaubt, dass irgendwie so, jetzt mal, man hat jetzt so ein Erklärmodell und wir sehen das ja auch und passt schon so und jetzt ist mal wieder so der ein oder andere Durchbruch hat stattgefunden und jetzt stellt man fest, so alles ist anders. So, das Universum dehnt sich aus und es hört auch nicht auf, sich auszudehnen und wird auch immer schneller und überhaupt und irgendwann ist alles dunkel. Das werden wir nicht mehr so richtig miterleben, aber im Prinzip ist es ja so. Wie viel ändert sich denn jetzt so gerade so aus eurer Sicht heraus durch diese aktuelle Erkenntnislage? Sind wir jetzt sozusagen dabei, dass die Wissenschaft der Science Fiction jetzt davon galoppiert?
Also manchmal hat man den Eindruck, ja. Also ich persönlich fühle mich wirklich sehr, sehr glücklich, in diesen Zeiten hier zu leben, weil es noch nie so mit der Wissenschaft und der Astronomie gerade auch vorangegangen ist. Also vor, sagen wir mal, 20 Jahren war Kosmologie noch irgendwie was für sogenannte Fuzzy Brain Pencil Pushers. Das war eine Wissenschaft, die auf dem Papier stattfand. Die haben ein paar Differentialgleichungen gelöst und das war's dann. Und dann sind sie damit auf irgendwelchen Tagungen da rumgezogen und alle haben gesagt, ja, okay, erzählt ihr mal mit euren Gleichungen. Und plötzlich ist Kosmologie eine Sache, die man am Himmel beobachten kann. Jetzt ist Planck dran. Genau. Planck ist eine Mission der ESA, die jetzt eigentlich gerade am Auslaufen begriffen ist. Planck ist eine Mission, die den Himmel so im Ganzen kartiert hat. Dazu braucht man einen Satelliten, der extrem kalt ist. Was man beobachten möchte, ist die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Genau das ist das Ergebnis von Planck, die kosmische Hintergrundstrahlung.
Das hatten wir doch schon 1970 auf dem Fernseher, wenn man ein Programm
ja, genau. Du machst jetzt
keine, einen Scherz. Keine aber Verschwörungstheorien.
das war jetzt nicht so gemeint, aber tatsächlich ist es so. Die Jüngeren erinnern sich noch, früher gab es ja mal Sendeschluss. Einige erinnern sich noch.
Unglaublich.
Und,
bei Podcasts gibt es das auch.
Ja, und früher war es noch, was man erleben konnte, kurz nach Mitternacht, dann war eigentlich einfach das Ende des Programms erreicht und plötzlich erschien da so ein graues Flimmern auf dem Bildschirm. Und ein winzig kleiner Teil dieses Signals, das dieses Rauschen erzeugt hat, das da sichtbar auf dem Bildschirm war, ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist eine tolle Sache, dass man weiß, also man hat ein Bild des Universums, das Standardmodell, das besagt, dass das Universum aus einem Urknall entstanden ist. Das ist eine Sache, die man sich nicht vorstellen kann. Unser Gehirn sagt uns, es gibt 3 Dimensionen, vorne, hinten, rechts, links, oben, unten. Und das Ganze ist dann auf irgendeine Art und Weise, die wir nicht wirklich begreifen, von der Zeit durchdrungen. Und das ist ein Weltbild, das in der afrikanischen Savanne entstanden ist durch die Evolution. Wir mussten damals zusehen, dass wir vor den Löwen wegrennen können. um zu überleben. Und so ist dieses Bild der Welt entstanden. Aber das Bild entspricht nicht der Realität. Wir müssen jetzt mal alle die Augen zumachen und uns vorzustellen und uns vorstellen, es gäbe keinen Raum und keine Zeit. Das können wir nicht. Trotzdem gab es diesen Punkt, den nennen wir Urknall, in dem ist das entstanden, was wir als Universum bezeichnen. Und die ersten 380.000 Jahre war dieses Universum sehr heiß. Es hat mit ein paar Millionen Grad angefangen, ist dann abgekühlt und irgendwie 380.000 Jahre nach dem Urknall hat das Universum beim Abkühlen die magische Temperatur von irgendwie 2.800 Grad Kelvin oder Celsius, ich weiß es nicht mehr, erreicht. Kelvin. Ich hatte das fast schon der zweite
Publikum. Ja, ja, ich zähl mit.
Und diese Temperatur war eine magische, denn bei dieser Temperatur vereinigen sich die Bestandteile des Plasmas, das herumgeflogen ist, also die Protonen, Neutronen und Elektronen, die da rumgeflitzt sind, zu Atomen. Und das hatte zur Folge, dass das Universum von jetzt auf gleich durchsichtig geworden ist. Vorher war es eine rotglühende Pampe, in der man die Hand vor Augen nicht sehen konnte. Und plötzlich, zack, ist es durchsichtig geworden. Und weil das Universum sich ja ausdehnt, rückt dieser Moment des Umschlages praktisch in weite Ferne. Jede Sekunde ist dieser Moment weiter entfernt, auch räumlich von uns. Aber in dieser Wand, die sich da bildet durch dieses Umschlagen, hat man praktisch ein Babyfoto des Universums. Und dieses Babyfoto des Universums wollte man mit Planck aufnehmen. Und das ist wirklich toll gelungen. Also dieses Bild, was man da sieht, entspricht der Strahlung eines Körpers, der eine Temperatur von 3 Grad Kelvin hat. Und um das zu beobachten, braucht man einen Satelliten, der wirklich ein technisches Wunderwerk ist. Jetzt hätte ich gerne mal ein Foto von Planck, wenn das geht. Jedenfalls
ist ja ein Foto von Planck.
Ja, ich meine den Satelliten.
Ja, ja.
Jedenfalls muss man sich vorstellen, da ist er. Und man sieht hier, der hat eine Seite, die der Sonne und der Erde gleichzeitig zugewandt ist. Der ist im sogenannten Lagrange-Punkt 2 untergebracht. Das ist ein Punkt auf der idealen Verbindungslinie zwischen Erde und Sonne, aber außerhalb der Distanz Erde-Sonne, so 1,5 Millionen Kilometer nach außen. Und auf diesem Punkt umkreist er halt in einem Jahr mit der Erde die Sonne und hat da einen perfekten Aussichtspunkt, um das Universum komplett zu kartieren. Die Unterseite hier ist immer der Sonne zugewandt und hat so typischerweise eine Temperatur von 120 Grad Celsius oder 110, sowas in der Größenordnung. Und um die Messungen durchzuführen, braucht man Instrumente bei einer Temperatur von 0,1 Grad Kelvin, also 0,1 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und das hinzukriegen ist fast unglaublich. Jedenfalls die Leute, die Sonde gebaut haben, haben das geschafft und der hat hervorragend funktioniert und konnte deswegen diese extrem schwache Hintergrundstrahlung perfekt kartieren. Also die meiste Information, die da überhaupt drin steckt, ist jetzt in den Händen der ESA und das ist eine tolle wissenschaftliche Leistung. Jedenfalls haben diese Beobachtungen, die erst vor 14 Tagen oder so in einer Pressekonferenz bekannt gegeben worden sind, zunächst mal das Bild des Universums, wie wir das bisher hatten, bestätigt. Also kein Mensch kann mir erzählen, dass es den Urknall nicht gegeben hätte. Und auch die Bestandteile des Universums stellen sich immer deutlicher heraus. Also man weiß, dass das, was wir so als unsere Welt bezeichnen, also inklusive das beobachtbare Universum, Sterne, Planeten, Galaxien, dass das nur 4,9% des Gesamtuniversums ausmacht. Harald Lesch hat mal gesagt, wir sind sozusagen die FDP des Universums. Also ich würde mir sowas solche Sachen nie zu eigen machen, aber ich wollte das nochmal festhalten.
Ja, okay, also das kann man sich schön merken. Die Science Fiction kommt ja aber gerade noch so mit. Also bei Douglas Adams gibt es ja diese Theorie, dass es etwas, was grüner Akelanfall heißt, das Universum einfach nur ausgenießt hat. Das würde ja schon zum Urknall gewisser Hinsicht auch passen und auch so zu diesem Bild.
Aber das ist ja eine Sache, aber der Rest der Sache ist, dass der Rest des Universums uns vollkommen unbekannt ist. Und man ist sich sehr sicher, dass ein Viertel des Restes, oder nein, ein Viertel des Gesamtuniversums aus einer Sache besteht, die wir dunkle Materie nennen. Also da sind die schwarzen Löcher noch nicht dazugezählt. Die gehören zur konventionellen Materie. Also das ist was, von dem wir eigentlich keine Ahnung haben. Aber die Wissenschaft kommt dem immer näher. Man versucht, die Sache von zwei Seiten her anzugehen. Einmal in den führenden Teilchenbeschleunigern im LHC. Die möchten sich schwarze Materie, dunkle Materie selber machen in dem großen Teilchenbeschleuniger. Und die sind da auf einem guten Weg. Aber man möchte es auch im All selber beobachten. Dazu dient dieser Partikeldetektor AMS, von dem wir eben schon gesprochen haben. Und ich bin sicher, dass wir in den nächsten Jahren wirklich sagen können, dass wir wissen, was das ist, dass man das auch im Labor wirklich praktisch vor sich liegen hat. Und das ist schon ein wichtiger Bestandteil, also der Forschung. Also wenn man gerade mal so 5% des Universums so sehen kann überhaupt, dann ist das ein bisschen frustrierend, wenn man gerne wissen möchte, wie das Universum tickt, aber das wird sich vielleicht ändern.
Ja, wie kommt denn jetzt die Science Fiction da hinterher? Also ich meine, gibt es da überhaupt noch gute Ideen?
Ich denke, hängt natürlich von der Fantasie ab. Ja, es ist hin und wieder schwierig, aber manchmal auch sehr einfach. Und gerade dunkle Energie, dunkle Materie, die all das, was uns unbekannt ist sozusagen, wo wir keine Erklärung für haben, das ist ja sehr oft Raum für Science Fiction oder für die Fiktion, wo eine Erklärung gesucht wird. Und eines ist aber sicher, um vielleicht nochmal hier drauf abzuzielen, ich meine, an dem Tag, an dem wir dunkle Energie und dunkle Materie erklären können, haben wir bei jeder Abteilung 10 neue Fragen oder mehr, die wir wieder klären müssen. Also das wird nicht aufhören und das macht es natürlich auch spannend. Also mit jedem Stück, was man ergründet, was man exploriert, was man analysiert, erklären kann, kommen neue Felder hinzu, die sich vor uns auftun, neue unbekannte Fragen und unbekannte Phänomene, und das macht es natürlich spannend. Aber klar, und das ist natürlich auch ein Bereich, wo sich die Fiktion prima austoben kann, ganz klar.
Könnte ich vielleicht nochmal dieses bunte Bild des kosmischen Hintergrundes haben
von Planck? Joker haben.
Das ist jetzt kein Publikumsjoker, das ist Regie, das gilt noch. Denn da gibt es auch eine schöne Schnittstelle von Wissenschaft und Science Fiction. Und jedenfalls, man sieht da schon mit bloßem Auge, wenn man da hinguckt sozusagen, dass das nicht gleichmäßig ist. Man hat eigentlich erwartet, dass dieses Gegrissele da deutlich gleichmäßiger ist. Man sieht, dass da gerade rechts von der Mitte ein großer blauer Fleck ist und links und weiter rechts noch ist ein größerer roter Fleck. Das kommt total verblüffend. Also die Leute haben da nicht mitgerechnet.
Wieso ist denn das überhaupt so ein Ellipsoid und keine Kugel?
Das ist eine Darstellung des ganzen Himmels und man musste irgendwie einen Weg finden, den ganzen Himmel irgendwie in einem Foto darzustellen. Deswegen hat man das so verzerrt. Das kennt man auch aus dem Dirke-Atlas, wenn man die ganze Welt, die ganze Kugel so abbilden möchte.
Okay.
Also das ist nur eine Art und Weise, den Himmel darzustellen. Und jedenfalls, diese großstrukturige Inhomogenität, die hat viele Leute verblüfft und haben dann sofort Leute aufgezeigt und gesagt, dafür gibt es eine Erklärung, da ist ein Paralleluniversum in unseres reingedengelt. Und ja, da lacht man jetzt, aber von den anderen Erklärungen dafür, die da noch zur Diskussion stehen, ist das eigentlich die plausibelste.
Wirklich?
Also ja, man hat das wirklich gemerkt, die Leute hatten da echt Hemmungen, das in der Pressekonferenz zu erzählen, weil es dafür keinerlei schicke Erklärung gibt. Und da kann man auch schön weiterforschen. Also das Naheliegendste ist, dass da irgendwelche Schwierigkeiten bei der Datenprozessierung gab. Das kann man nicht ausschließen, aber ich bin sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen das sehr sorgfältig gemacht haben. Aber man weiß es nicht. Aber
da steckt ein Universum in unserem Universum drin.
Ja, kann gut sein, ja. Also man kann diese Möglichkeit nicht von der Hand weisen. Und wenn das ist doch schon verdammt nah an der Science Fiction,
ja, finde ich,
wenn man da beobachtungsmäßige Nachweise oder Hinweise auf ein Paralleluniversum findet, in dem ganz was anderes tickt als hier, dann ist das auch eine tolle Sache.
Aber das ist jetzt, ich meine, das ist klingt jetzt so lustig, aber es steckt eine Menge drin in diesem Bild.
Auf jeden Fall, ja.
Also das ist jetzt schon eine signifikante Erkenntnis, die man jetzt hier gewinnen kann.
Ja, also zunächst mal was man daran ablesen kann, ist, das Universum ist flach. Was heißt das? Flach. Wenn wir, ja, genau. Man erinnert sich, früher hat der Lehrer die Kreide genommen, ist an die Tafel geschritten und hat Dreiecke gemalt und hat dargelegt, dass jedes Dreieck 180 Grad Winkelsumme hat. Sowas nennt man euklidische Geometrie. Und jeder Raum, in dem sowas gilt, wenn Dreiecke 180 Grad haben, ist ein euklidischer Raum, der ist flach, wie die Tafel, auf der Lehrer das Dreieck gemalt hat. Vor Planck hat man gedacht, das Universum sei irgendwie gewölbt. Das hängt davon ab, wie groß der Masseinhalt im Vergleich zur kritischen Masse ist. Das muss ich auch wieder erklären. Man weiß, es gibt ein Universum, darin gibt es Masse und Energie. Und je mehr Masse und Energie da drin steckt, das ist in dem Zusammenhang das Gleiche, desto krummer wäre das Universum. Das heißt, was das konkret bedeutet, man könnte zum Beispiel drei Beobachter auf drei verschiedene Sterne stellen und die würden jeweils den Winkel zu den anderen beiden messen. In einem flachen Universum ist die Winkelsumme dieser Messung, auch wenn man sie nicht kommunizieren kann, 180 Grad. In einem nicht flachen Universum steht irgendwie anders, entweder größer oder kleiner. Und
das kann man jetzt hier rauslesen?
Das kann man hier rauslesen. Und zwar macht man das folgendermaßen. Man weiß, wie diese größten Knubbel da entstanden sind, die man da sehen kann. Also die gerade noch so blaue und orange Knubbels machen. Man weiß, wie die entstehen. Die sind durch akustische Schwingungen in diesem Ur-Universum entstanden. Man weiß, wie groß diese Dinger in Metern sind sozusagen. Und wenn man die Winkelgröße kennt, kann man genau sagen, das Universum ist flach oder nicht. Und das Ergebnis ist, das Universum ist flach. Und das haut die Wissenschaftler aus den Socken. Denn, das muss ich auch erklären, denn das ist eine magische Zahl. Das ist genau der Masse-Energie-Inhalt, der nötig ist, um diese Flachheit zu erzeugen. Das Universum könnte sonst wie sein. Es könnte mehr oder weniger Materie haben. Aber Wissenschaftler glauben ungern an Zufälle und dass es ein Zufall ist, dass das Universum flach ist im Rahmen der beachtlichen Messgenauigkeit von 0,1%, das ist eine Sache, die Wissenschaftler schlecht schlafen lässt. Warum gibt es so einen Zufall? Ist das ein Zufall? Möchte man gerne wissen, aber man weiß es nicht.
Und das heißt, jetzt ist wieder alles anders.
Ja, man hat das vorher schon geahnt. Es hat wissenschaftliche Satelliten gegeben, die das auch schon mal vorher gemessen haben, mit deutlich geringerer Genauigkeit und sehr viel geringerer Auflösung. Die hatten das auch schon angedeutet, aber mit Fehlerbalken, die keinen Spaß gemacht haben. Was ist mit Planck jetzt anders geworden? Jetzt weiß man es wirklich sicher und das ist schon beachtlich. Und eine andere Sache ist, die Tatsache, dass man überhaupt Struktur da drin sieht, ist ein Beweis dafür, dass es diese dunkle Materie gibt. Denn ich sagte, in der Sekunde, bevor das Universum durchsichtig wurde, war es von Strahlung beherrscht praktisch. Und Materie, die so mit Strahlung interagiert, so wie die Materie, aus der wir bestehen, die hätte da nicht klumpen können, weil sie von der Strahlung da immer auseinander und verteilt auseinandergeblasen worden wäre und keine Strukturen gebildet hätte. Die Tatsache, dass da aber deutlich sichtbare Strukturen sind, beweist, dass da was drin gewesen sein muss in diesem Ur-Universum, dass das mit der Strahlung nichts zu tun hatte, dass mit Strahlung nicht interagiert hat. Voilà, dunkle Materie, da sieht man sie praktisch vor sich.
Ah.
Ja.
Jetzt
und ich finde,
jetzt wird das langsam plastisch.
Ja, und
wie groß war denn das Universum, als es 380.000 Jahre alt war? Ist das irgendwie ist das noch vorstellbar?
Na, es war auch schon unendlich. Es ist schon unendlich zur Welt. Ja, das ist schwierig. Es war immer schon unendlich, aber in einer anderen Art und Weise.
Ja, aber es war doch am Anfang, war es auch so eine Murmel, oder nicht? So.
Ja, das sagt man so, aber das ist irgendwie ein irreleitendes Bild. Also wenn man sagt Urknall, dann stellt man sich so eine Explosion vor, die sich in den Raum ausbreitet. Sowas hat es in der Form nicht gegeben. Der Raum ist entstanden, deswegen gab es keine Explosion, die sich irgendwohin ausgebreitet hat. Ein gutes Bild dafür ist ein Fußball. Fußball ist ja klasse. Also die Oberfläche eines Fußballs oder einer Kugel ist begrenzt. Die kann man messen, die kann man ausrechnen. Aber wenn man auf einem Fußball als Ameise langläuft, stößt man nirgendwo an eine Grenze. Und genauso in dem Sinne unbegrenzt war das Universum immer schon. Von daher konnte man da auch keinen Zollstock anlegen. Aber
verstehe. Alles nicht so einfach.
Ja, man kann sich das nicht vorstellen, aber man soll sich nicht genieren, sich das ja trotzdem in den Kosmologen zu
glauben. Aber dann kommen wir doch jetzt hier auch wirklich langsam zum Abschluss nochmal zu so einem Kernproblem, nämlich der Vermittelbarkeit von Raumfahrt und vor allem eben auch der Wissenschaft, die da mit dranhängt. Ja, wir hatten diese großen Etappen und vielleicht auch noch die großen Ziele, die jetzt so noch vor einem liegen, weil das hat man ja schon im Fernsehen gesehen, da muss man das dann auch nochmal haben, die Leute halt teilweise fesseln, begeistern, aber vieles von dem, was in der komplexen Mathematik und Physik und den ganzen Erkenntnissen, die gerade die Grundlagenforschung so vor sich bringt, ist für viele dann auch eben gar nicht mehr so ohne weiteres nachvollziehbar. Wie kann man denn diese Brücke wieder schlagen? Ich meine, in gewisser Hinsicht gibt es ja auch eine, ich würde sagen, fast schon eine Verpflichtung, das eben auch an die Leute wieder heranzutragen, weil es sonst einfach zu weit weg ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, machen wir ja gerade.
Ja, ja, wir sind ja ein bisschen dabei, aber was ist sozusagen...
Also ich denke, ist natürlich ein, ich sag mal, wer jetzt nicht mit Planck oder mit dem Produkt hier so zu Hause ist, klar ist das wahrscheinlich der Öffentlichkeit, der Mann, der Frau, dem Kind auf der Straße, ist ein Problem, das zu vermitteln. Die Kunst besteht natürlich darin, und das hat Rainer eigentlich, finde ich, exzellent gemacht, zumindest für mich, das runterzubrechen in einfache Worte. Ich bin jetzt hier auch kein Fachmann. Ich finde das andere Bild eigentlich plastischer und ansprechender, nämlich die Strings, die Materieverteilung, was wir vorher gesehen haben. Aber in der Tat, das ist mit unserer Aufgabe, auch die Aufgabe der Agenturen, der Pressestellen und auch natürlich der Wissenschaftler, zu gucken, wie kriege ich die Botschaften, die ich jetzt hochwissenschaftlich nachweise oder erforsche, runter auf Botschaften für die Allgemeinheit und interessant. Also gelingt es, eine Geschichte dahinter zu erzählen? Gelingt es, die Leute und vor allen Dingen auch die jungen Leute zu packen, zu begeistern, eben für die Naturwissenschaft, für die Technik zu faszinieren? Das ist ein wesentlicher Punkt in der Öffentlichkeitsarbeit, sowohl sicherlich bei der ESA als auch beim DLR und anderen Agenturen. Und das ist nicht einfach. Ja, man muss wirklich gucken, sich an die Brille von der anderen Seite aufsetzen und gucken, wie übersetze ich das verständlich, interessant, plastisch, ja, fesselnd. Das sind die Sachen. Es hat sehr sehr viel eigentlich auch mit Bücherschreiben oder mit Geschichten erzählen zu tun. Und da ist der Link eigentlich auch ein bisschen zur Science Fiction, also jedenfalls für mich, wo wir einfach eine Brücke bauen, Fakt und Fiktion, und das muss verbunden werden. Hat auch mit Träumen zu tun. Wo sind unsere Träume? Haben wir sie verloren oder finden wir sie wieder? Oder sind sie anders, wie wir sie uns, ist die Realität anders, wie wir es erträumt haben, ja, ursprünglich? Das sind alles Dinge, die zusammengeführt werden müssen, auch in der täglichen Arbeit, um Wissenschaft nach außen zu transportieren.
Also, ich meine, so diese Botschaft, wenn man wirklich interessiert ist, dann ist das natürlich alles irgendwie atemberaubend. So. Aber in gewisser Hinsicht diese fortgesetzte Unsicherheit. So. Ja, also wir haben ein Universum haben wir auf jeden Fall schon mal. Vielleicht steckt da noch ein anderes mit drin. Ja, weiß ja gar nicht, wie viele Zwiebelschalen es noch gibt. Und übrigens, man sieht sowieso nur 4% von oder 4,9% von dem, was irgendwie da ist. Und der Rest ist irgendwie unklar. So. Das ist natürlich jetzt so für so eine Menschheit, Vergangenheit, die so sich so über Jahrtausende so mit Göttern und anderen Geschichten irgendwie warm gehalten hat, teilweise sehr schwierig zu vermitteln, dass sozusagen so diese Geborgenheit von einfachen Geschichten ersetzt wird durch so komplexe, unklare Aussagen. Und das soll man dann irgendwie
also mit anderen noch, Worten, das Universum ja. scheitert an der 5%-Hürde oder wie?
So. Aber eigentlich...
Also ich meine, vielleicht muss man sozusagen auch so diese Geschichte des Selbstverständnisses irgendwie auch nochmal neu erzählen. Es gibt ja diese schöne, dieses schöne Gleichnis von Carl Sagan, der so von dem Pale Blue Dot, dem kleinen, blassen, blauen Punkt im Nichts spricht. Und ist auch so, wenn man sich so in Raumfahrt und Astronomie reinfallen lässt, so diese Dimensionen von allem und diese Kleinheit und Einzigartigkeit so des Lebens auf der Erde ist irgendwie auch erschrecken. Ich finde es in gewisser Hinsicht sehr positiv, weil es einem das auch sehr viel mehr schätzen lässt. Und das ist ja auch das, was von Astronauten immer wieder kommt, wenn sie von ihren Missionen zurückkommen. So, der Blick von oben ändert alles. Aber die Geschichte sehe ich selten erzählt. Es ist mal viel Eroberung und viel Aufbruch und wir müssen das dann mal ordnen. So.
Das stimmt. Ich meine, letzten Endes sind wir wahrscheinlich, also um das philosophisch vielleicht ein bisschen zu betrachten, auf der Suche nach uns selbst. Das sind ja auch Eindrücke, die Apollo-Astronauten wiedergegeben haben. Ich erinnere mich an Alan Bean, den wir 2010 im Gasometer in Oberhausen getroffen haben und der erzählt hatte 2,5 Stunden. Und meinte, er sei zurückgekommen vom Mond und seither beschwere er sich nicht mehr über das Wetter. Er sei froh, dass wir überhaupt eins haben. Und die ganzen kleinen Probleme, die wir hier haben, also das globale Bewusstsein hat sich, das Erfassen ja, der Fragilität des Planeten und ich glaube, hat eine gesunde Demut gebracht. Und viele Dinge, die wir täglich durchleben, sage ich mal, geht jeden von uns so, sind einfach Nichtigkeiten. Wenn man dann so zurückkommt, glaube ich, wie jetzt ein Apollo-Astronaut oder auch nur jemand, der vielleicht auf der ISS war, der wird das anders gewichten, glaube ich. Also insofern wäre es vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn man die Politiker dieser Welt mal eine Etage höher schickt und mal runtergucken lässt und dann vielleicht auch mal oben lässt für eine Woche und dann zurückbringt und sagt, ob sich damit vielleicht nicht ein paar Dinge relativieren und ob man da nicht mal wieder vielleicht das Uhrwerk normal zum Ticken bringt, sage ich mal, hier und da. Ne? Das war jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich denke...
Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen mit den Politikern. So.
Finde ich auch. Also meine...
Sehr plastisch.
Ich glaube, dass man vieles relativieren kann, ja, oder vieles relativiert kriegt, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann denke ich mal, ja klar, das ist in jedem Zeitabschnitt sicherlich in der menschlichen Evolution oder Historie sind neue Entdeckungen gemacht worden. Jede Zeitabschnitt hat ihre Entdeckungen und ihre Weltbilder gehabt und das wird sicherlich weitergehen. Also um anzuknüpfen an euren Dialog gerade, für mich hat sich jetzt in den 10 Jahren gefühlt natürlich nichts verändert. Ja doch, die Urknalltheorien, also die Expansion des Universums ist ein bisschen anders geworden, aber jetzt für mich hat sich das Leben dadurch nicht verändert. Für die Wissenschaft, die genau diese Fragen beleuchtet und untersucht, für die sehr wohl. Für die hat sich das Weltbild wahrscheinlich ziemlich stark geneigt, ja, unten vielleicht überraschenderweise. Aber ich denke mal, das ist vielleicht auch nicht der Punkt, aber vielleicht die Geschichten dahinter, das transparent rüberzubringen, da könnte ich mir vorstellen, gibt es Stoff. Und wie gesagt, es muss interessant erzählt werden und so kann man das dann auch an die Menschen ranbringen, die nicht tagtäglich damit umgehen, wie wir zum Beispiel.
Dem kannst du dich wahrscheinlich anschließen, Rainer.
Ja, ich finde, also wir beide gehören ja zu den Leuten, die Geld damit verdienen, haufenweise Steuergelder auszugeben. Und ich finde das wirklich wichtig, dass so Leute wie wir dann auch darüber erzählen, was wir machen und das irgendwie auch so erzählen, dass die Leute da irgendwie was davon haben und ein bisschen wissen, was wir da machen, warum wir das machen.
Ich habe den Eindruck gehabt, das habt ihr jetzt auch ganz gut gemacht. Vielen Dank, Rainer und Volker, für das Gespräch einer ungewöhnlichen Ausgabe hier bei Raumzeit. Aber mit viel Ungewöhnlichen hat man es hier ja sowieso zu tun. Deswegen fand ich das super und vielen Dank hier auch an das tolle, in der dunklen Materie Publikum. Und ich mache die Sendung jetzt hier erstmal formal zu Ende, aber wir können hier gleich auch noch ins Gespräch kommen. Das wollen wir auch noch. Aber bis dahin erstmal tschüss und bis bald bei Raumzeit.